Ja, herzlich willkommen zurück auf Bodybuilding FM. Heute neues Format, wie angekündigt auf Instagram. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich das Format nennen soll. Ne? Ich habe das einfach mal Next Generation genannt. Das ist einfach ein Zusammenschluss aus mehreren jungen Bodybuildern, die ambitionierte Ziele haben, die im Profibereich möchten und die gewissermaßen auch im Bodybuilding eine Karriere machen wollen und Geld verdienen wollen mit dem Sport. Und ich denke, es ist eine ganz coole Runde, um sich mal auszutauschen, weil man einfach Gleichgesinnte hat, mit denen man schnacken kann. Und da wird, denke ich mal, ganz lustiger Content für euch zustande kommen in nächster Zeit. So, Mario ist wieder mit dabei. Ich kann dich, glaube ich, bald schon Co-Host nennen. So,
freut mich, dankeschön.
Du musst dich jetzt erstmal nicht nochmal vorstellen.
Ich hoffe, die Leute akzeptieren mich als Co-Host.
Und Marvin ist das erste Mal mit dabei. Marvin, magst du dich mal vorstellen für die Hörer?
Ja, mein Name ist Marvin. Ich bin auch bei Stefan tatsächlich, genau wie die beiden. Ich bin ein Classic-Athlet und hatte 2021 meine ersten Bühnenerfahrungen. Und jetzt letztes Jahr, beziehungsweise dieses Jahr, ist noch dieses Jahr tatsächlich. Dieses Jahr war ich dann wieder, auch bei meinem ersten Pro-Qualifier tatsächlich. Und jetzt gerade befinde ich mich wieder im Aufbau für nächstes Jahr.
Ja, das haben wir tatsächlich gemeinsam, dass wir alle Stefan Kienzel-Athleten sind, aber wir sind jetzt kein Clan, habe ich gestern schon auf Instagram gesagt. Wir lassen auch andere Leute rein. Schön, dass du mit dabei bist. Und Ole ist auch mit dabei. Magst du dich auch mal vorstellen für die Hörer? Ihr könnt übrigens den Leuten auf Instagram auch mal direkt folgen. Ne? Ich habe die Accounts verlinkt in der Bio.
Genau, mein Name Ole, 24 Jahre alt. Bin auch bei Stefan Kienzel, wie das gerade schon von Moritz gesagt wurde, habe meine erste Saison 2021 gemacht, bin jetzt vor 12 Wochen auch nochmal gestartet, meine zweite Saison gemacht und jetzt seit genau 8 Wochen im Aufbau, Vorbereitung für eventuell nächstes Jahr Herbst, spätestens Frühjahr 25 und freue mich heute hier dabei zu sein. Danke für die Einladung, Moritz.
Sehr schön. Ich glaube, ich bin tatsächlich der Leichteste hier in der Runde. Oder Mario hat es, glaube ich, nochmal Mühe gegeben, das zu unterbieten mit seinem Amsterdam-Trip.
Genau so war es. Extra für dich.
Was hattest du heute Morgen?
Witzigerweise habe ich genau heute Morgen vergessen, mich zu wiegen. Ist mir heute Mittag aufgefallen. ich schätze mal so irgendwas über 110 wieder. Also es ist dadurch, dass es jetzt seit 4-5 Tagen wieder perfekt läuft, dürfte ich bald irgendwie die Woche wieder bei 111, 112 sein, hoffe ich doch.
Nee, ich habe ein bisschen Content von dir gesehen da aus dem Gym in Amsterdam. Sind schon ganz geile Studios dabei, auch mit Rainer Panatta-Ausstattung und so, ne? Also.
Ja, das Panatta-Ding war ja, wir wussten nicht, wir haben dann den Besitzer gefragt, gut, jetzt habe ich es quasi schon aufgeklärt, also wir wussten nicht, ob das Gym von William Bownick ist, also ob es ihm gehört, weil der hat ja auch eine riesen Kooperation mit Panatta, oder ob er dort nur ab und zu trainiert und uns hat ein Typ die ganze Zeit angesprochen, der war super freundlich zu uns. Man hätte zum Beispiel eigentlich für die Duschen zahlen müssen, hat uns dann extra so Kleingeld für die Duschen gebracht und sowas. Hat uns auch die ganze Zeit gefragt, wie wir die Maschinen finden. Ich dachte, beziehungsweise der dachte wahrscheinlich, wir wären irgendwelche Giga-Influencer und machen jetzt sein Gym bekannt. So hat er uns zumindest behandelt. Dann habe ich ihn gefragt und er sagte, William Bownick geht da so zweimal die Woche trainieren, meistens abends. Und sonst wohl irgendwie bei sich zu Hause oder sowas. Und genau, macht dann auch noch ein bisschen Werbung für Panatta. Und das Fox Gym, das Fox Gym ist auf jeden Fall ein bisschen kleiner, aber ganz, ganz cool, halt so ein bisschen Hardcore-mäßig angelehnt. Ich glaube, wie heißen diese Geräte? Sind Nachbauten auf jeden Fall größtenteils. Ein Prime Fitness Gerät steht drin und sind schwere Hanteln da. Ja, Kabelzug war zum Beispiel schwierig, also war jetzt nicht der Beste. Also es ist okay, aber man merkt schon, da hingen auch ein Haufen Athletenbilder und Lukas hat auch gesagt, so die, also, kennt ihr Profis aus Holland, außer Wesley und William Bownick?
Ja.
Ja?
Den Siem Gosens, der ist auch bei Cullen, ist der. In der Classic, dann dieser andere, der auch letztens komplett explodiert ist bei Cullen. Ich weiß gar nicht, der hat so eine richtig krasse Transformation gemacht, aber leider seine Mittelpartie auch. den kenne ich noch, aber sonst.
Und früher Uli Winkler, der jetzt im Ruhestand ist, dann ja auch Niederländer, oder nicht?
Ja, der kommt ja von der Insel, also einer holländischen
Insel. Ja.
Ja, so Hype, ne?
War ja auch nicht wirklich, also seine ganze Bodybuilding-Karriere war ja nicht wirklich dort, soweit ich das mitbekommen habe.
Nee, das stimmt.
Ja, auf jeden Fall, also die Athletentechnik und so, also in Deutschland ist der Hype auf jeden Fall größer, was Bodybuilding angeht, würde ich mal sagen.
Echt? Ja, okay, krass.
Ja.
Und dann guck die UK an.
Ja. Ja,
oder Brasilien oder USA oder sonst was. Ja. In Asien ist tatsächlich Bodybuilding teilweise auch relativ groß in manchen Teilen. Ne? Das muss man auch mal so sehen. Ja, aber erstens, aber du bist ja sowieso absolut verwöhnt von deinen Studios zu Hause, Mario.
Jetzt schon, ja.
Und bei das Top-Body-Gym macht er ja jetzt auch auf, ne? Also hat er jetzt geöffnet.
Ist offen seit gestern.
Und wirst du jetzt da primär trainieren oder wirst du primär in das Gym bleiben?
Ich habe gestern, habe ich das denn noch offen? Warte mal, ich glaube, ich habe es oben noch, nicht mehr. Aber ich glaube, ich habe gestern meinen Trainingsplan runtergeschrieben, habe geguckt, was ich wo mache. Ich glaube, es war 5-mal Top-Body. Wovon, ja, also eigentlich wäre es ausgeglichen gewesen, es wäre 4-mal Top-Body und 4-mal das Gym und einmal egal, also da kann ich dann gucken, wie je nachdem, wo Laura zum Beispiel geht, dass wir zusammen gehen. Und dann ist mir eingefallen, dass ich ja noch einen Armtag eigentlich eingebaut habe und den Armtag mache ich auch im Top-Body, weil da gibt es extrem geile Armmaschinen. Gibt es im das Gym tatsächlich aktuell nicht so wirklich.
Wie lange fahrt ihr da hin?
Ziemlich wenig eigentlich auch. Ja, dadurch, dass wir im 19. Bezirk leben, das heißt außerhalb, sind witzigerweise sogar, wir sind fast schneller im Top-Body als im Dust-Gym, obwohl es Dust-Gym in Wien ist und das Top-Body ein bisschen außerhalb, aber das Top-Body ist halt Autobahn. Also wir können da über die Autobahn brettern und dann ist direkt bei der Ausfahrt bist du quasi da.
Kannst du sagen, von den Geräten, was besser ist?
Welches Gym jetzt, meinst du?
Ja.
Von den Geräten her aktuell würde ich jetzt sagen Top-Body.
Mhm.
Man muss halt sagen, das Gym hat ja das Top-Gym aufgekauft. Und da kommen noch, also es wird ja doppelt so groß und dann kommen noch die ganzen alten Geräte aus dem Top-Gym rein. Ja, es ist halt im Top-Body hast du halt neuere Sachen auf jeden Fall. Ja, das ganze Panatta-Zeug und so, was ja jetzt wirklich nicht schlecht ist, was ich ja auch letztens gepostet habe. Also die neuen Sachen, die können schon so einiges. Und halt Cybex und sowas. Ein paar ausgefallenere Sachen. Und der will ja noch Arsenal Strength und Prime Fitness und Gymleco und sonst was noch da reinstellen gegen Ende des Jahres, wann es halt geliefert wird. Und dann ist gerätetechnisch das Top-Body dem Dust-Gym, würde ich sagen, schon überlegen. Ich muss aber sagen, beziehungsweise es wird sich rausstellen, aber die Vibes sind im Dust-Gym halt trotzdem, die sind unschlagbar. Also das habe ich auch letztens, als ich mit jemandem im Dust-Gym darüber geredet habe, habe ich gesagt, du kommst halt ins Dust-Gym und es ist wirklich das einzigste Gym in der Welt, wo ich bisher reingelaufen bin und zu 100% das Gefühl hatte, du kannst als Athlet einfach Athlet sein. So, du kannst dich da komplett ausleben, ohne dass irgendjemand irgendwas Dummes zu dir sagt, irgendwie dumm guckt, irgendwie blöd guckt, weil du mal was für dein Social Media machst oder blöd guckt, weil du dich für einen Satz aufhypst oder sonst was. Und klar gibt es dann die Leute da drin, die übertreiben. Die gibt es natürlich auch. Aber wenn du einen guten Tag hast, dann genießt du das da. Und wahrscheinlich wird es dann bei mir auch so drauf hinauslaufen, dass, was weiß ich, wenn ich in der Prep halt mal einen schlechten Tag habe, dass ich mich davon das schon mal fernhalte. Aber sonst genieße ich das da. Und du hast halt auch wirklich, du hast starke Leute im Dust-Gym, ja, unten die ganzen Strongmen und so weiter. Das habe ich ja auch letztens gepostet, also Deadlifts werde ich zu 1000% im Dust-Gym machen. Also es gibt nichts Geileres, wenn du hebst, wenn dann Leute neben dir auch 300 Kilo grad ziehen oder so.
Das muss krank sein. Also ich sehe die Videos immer auf Insta, YouTube und sowas und ich glaube auch so vom Feeling, wenn neben Leute stärker sind als du, so ein bisschen zum Pushen und sowas, das muss schon echt
extrem weiterbringen. Aber im Dust-Gym ist ja auch immer was los. Also allein die ganzen, ich habe jetzt, seit ich hier wohne, jedes Wochenende irgendwelche Leute, die man kennt, aus der Sehne getroffen. Ja.
Also schon geil, ganz cool.
Ja. Was zahlst du im Top-Body?
30 Euro, das ist ein Witz.
Echt?
Also, krass. Ich war jetzt auch schon ab und zu, also wir sprechen ja auch oft mit dem Besitzer. Der vergleicht sich mit Cleverfit. Der will eine Konkurrenz für Cleverfit machen. Und ich habe auch gesagt, das kannst du nicht, also Cleverfit ist komplett RIP nach dem Ding. Also das kannst du ja null vergleichen. Also unserer Meinung nach könnte der definitiv mehr verlangen.
Ja.
Ja, vor allem, wenn der Prime-Geräte da reinbekommt, dann hat er ja einen kompletten, also das ist ja, dann ist der, das ist ja komplette Monopolstellung dann.
Es gibt tatsächlich schon Prime-Geräte in Österreich. Ich weiß aber nicht genau, wo die stehen. Ich glaube, es ist schon weiter weg. Also definitiv nicht hier in der Area.
Ich glaube, Moritz, wir leben im falschen Land.
Ja, wobei, du hast ja auch eine gute Ausstattung bei dir, ne? Also wenn du jetzt Benefit und King den nur zusammennimmst, da hast du zumindest das Beste, was Hammer und Gym 80 so hergeben. Was halt auch solide ist.
Ich habe 3 Gyms angemeldet und suche mir halt dann, wie gerade Mario schon sagt, also für mich das Training aus, wo ich am besten trainieren kann, also das Fitnessstudio in dem Fall. Aber ja, es ist halt überwiegend Gym 80 und kann man überall mit arbeiten, keine Frage. Aber einfach so, man halt weiß, was es noch alles gibt und gerade diese Prime-Sachen, ich glaube, das kann schon einen ziemlich antören, da mal Gas zu geben. Aber wie gesagt, reicht völlig aus hier. Ja,
ja, ist safe geil. Ich habe die ganze letzte Offseason bei McFit und FitX alleine trainiert. Ne? Das ist nochmal ein Schritt zurück, was Benefit und Kingdom-Ausstattung angeht.
Das stimmt.
Jetzt habe ich zumindest ein gutes Studio. Also ich habe oben komplett Gym 80-Ausstattung, unten komplett Hammer. Also habe ich eigentlich für alles was dabei und ich bin immer alleine im Studio. Das ist, weil es 60€ kostet. Da melden sich halt keine Kinder an und ich bin Montagabend, ich musste ja Montagabend durchs ganze Studio rennen, um irgendwo einen Spotter zu suchen. Wenn ich Montagabend zu McFit gehe, dann ist es wie Love Parade, das ist wirklich, das ist crazy. Ja. Was würdet ihr eigentlich sagen? Nur noch an Gym 80-Geräten trainieren oder nur noch Hammer?
Nur noch Hammer, ganz klar.
Ja?
Ja. Ich hasse Gym 80. Also die alten Modelle sind Hammer. Also zum Beispiel, wir haben bei uns in der Kraftstation in Köln haben wir ein paar alte, zum Beispiel die Incline, die Brustpresse von Gym 80, die ist mega geil. Wenn du das neue Modell dann anguckst, also wir haben zum Beispiel die flache Variante, das neue Modell, das steht auch bei euch, Mario, im Dust Gym. Das ist halt einfach sowas von extremst schwer unten in der Dehnung.
Steht übrigens auch im Top-Body.
Einfach, keine Ahnung, gefühlt noch schwerer.
Diese also pure Kraftlinie, oder?
Das ist einfach falsch. Das ist halt echt scheiße.
Im Dust Gym ist es ja ein Umbau bei uns. Das ist ja diese No-Bullshit-Line und die ist auch ganz gut.
Okay.
Im Top-Body steht auch diese normale pure Kraft, da habe ich mir jetzt auch letztens einfach mal ohne Gewicht reingelegt. Ja, das ist Gym 80 halt. Ja. Es ist, ich glaube, also es gibt definitiv Schlimmeres als Gym 80, aber es gibt halt auch Besseres.
Ja, ich habe bei mir im Studio auch die ganzen alten Geräte jeweils, was ziemlich geil ist. Aber grundsätzlich würde ich sagen, für den Oberkörper würde ich Hammer nehmen und für den Unterkörper Gym 80 persönlich.
Ja, der Beinbeuger von Gym 80 ist geil, ne?
Der Beinbeuger im Liegen von Hammer ist die schlechteste Maschine, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Ich weiß nicht, wie er das konstruiert hat.
Also ja, ja, die Plate Loaded, ne?
Ja, die ist Katastrophe. Ja,
die macht so gar keinen Sinn. Die macht so, oben hast du einfach gar keine Spannung. Das ist einfach nichts mehr.
Ja, und auch die Hip Thrust Maschine von Hammer ist Schrott. Also diesem FitX, die im FitX steht, oder die Kniebeugenmaschine, die in jedem FitX steht, auch Katastrophe.
Ja, hier Pulvermaschine. Moritz, kennst du auch, oder? Ja. Die Kingdom steht zum Beispiel.
Also, aber die ist von Hammer, oder nicht?
Oder ist die von Hammer?
Was ist ja, mit die ist auch scheiße.
Aber das ist so eine Maschine, wo du so merkst halt, dass Leute nicht dran trainiert haben oder nicht dran trainieren. Ja. Aber halt das irgendwie rauskonstruieren, keine Ahnung.
Was ist mit dem genialen, legendären Hammer-Strength-Turm, der irgendwie 3 Meter in die Höhe geht, wo du dann erstmal hochklettern musst, um dann so eine konvergierende Beinpresse zu machen.
Das ist geil. Hätte ich auch gern.
Ich weiß nicht, wie das Ding heißt. Weiß es einer von euch?
Nee, aber ich weiß, was du meinst.
Ja, ja.
Stell dir echt mal vor, du kackst da oben ab und dann musst du noch runterklettern.
Ey. Ja, ja, das ist es ja. Stell dir vor, du gehst da so richtig ins Versagen und dann musst du da erstmal wieder runter. Hab ich letztens auch gesagt, kannst du so direkt dein Post-Workout-Meal mit hochnehmen.
Nee, was ich aber richtig geil von Hammer finde, ist so eine Hip-Press. Ne? Also ich habe es mit euch das erste Mal gemacht. Die ist ja vom Verlauf übertrieben geil. Ne? Die ist unten nicht so schwer wie eine einbeinige Beinpresse von Gym 80 zum Beispiel. Ist für mich die geilste Maschine, die ich je für die Quads gemacht habe. Aber ich bin auch nicht so verwöhnt wie ihr in der Kraftstation und das Gym, Top Gym, wo auch immer.
Also was ich von Hammer zum Beispiel total liebe, ist halt einfach die Incline. Das ist mit für mich einfach einer der geilsten Maschinen als Incline-Maschine. Also vom Profil her fühlt es sich unglaublich geil an. Es fühlt sich einfach, du merkst halt auch genau, dass du wirklich auch in dem Winkel drückst. Wir haben nämlich bei uns, haben wir eine Nachbaute von DHZ. Ich weiß nicht, ob ihr die Marke kennt. Ja. Und da ist der Winkel halt, du kippst quasi so hoch. Also du drückst quasi nicht so, sondern du gehst quasi so. Und dann merke ich denke mir halt immer nur so, ey Leute, ihr sitzt da und konstruiert ein Gerät. Wieso versucht ihr irgendwas zu bauen, was gar keinen Sinn macht? Also da muss ja wirklich jemand sitzen, der das studiert hat, der Maschinenbau studiert hat oder sonst was. Und das bei vielen Herstellern frage ich mich tatsächlich, ob die jemals eine Kraftkurve angeschaut haben oder ob die Schwerkraft überhaupt verstehen. Das finde ich halt immer so schade. Und bei Hammer zum Beispiel ist das halt echt richtig gut. Oder zum Beispiel die flache Variante, die ist auch ein FitX. Also diese Flachdruckvariante finde ich auch total geil.
Das ist meine Lieblingsmaschine für die Brust tatsächlich. Also,
ja, verständlich.
Ich finde die Schräge ist unten, also im Lockout, ein bisschen schwer. Ne? Also die könnte da im Lockout ein bisschen leichter sein, dann wäre die noch geiler, finde ich, aber...
Meinst du die Super Incline oder die tatsächliche Incline?
Boah, ich weiß gar nicht, welche.
Weil die Super Incline hat nämlich die Griffe.
Ja, die ist komplett
das ist die
Super Incline. Nee, die steht auch im Fitlex, ne? Die Super
Incline. Ja, genau. Ne?
Nee, die nicht. So. Nein, ich meine die normale Incline. Die ist auch im Lockout relativ schwer, finde ich. Die könnte ein bisschen leichter sein, dann wäre es vom Kraftverlauf noch geiler, aber ist schon wirklich eine gute Maschine, definitiv. Ja, safe.
Also Margo hat sie auf jeden Fall, aber bei euch beiden habt ihr schon mal an den Nautilus-Maschinen, an den Nitros trainiert?
Ich glaube, das ist Endstufe, oder?
Also das ist, also ich finde tatsächlich die sitzende, die wirklich die Drückmaschine, die gerade, es ist halt unglaublich geil, weil du wirklich nach vorne hin wird die halt durch den Expander immer leichter. Das heißt wirklich, du kannst in der letzten Rap, wenn du richtig am Kämpfen bist und du kommst bis zur Hälfte, dann schaffst du den Rest halt auch noch. Ja, das ist halt wirklich extrem geil.
Wenn wir gerade alle gesagt haben, dass wir vom Stefan sind, Stefan hasst die Maschine.
Ja.
Ja, weil Stefan ist ja gerade, was Brust angeht, und dann ist er ja so ein richtiger Dehnungs-Nazi, sagen wir jetzt einfach mal. Und du kommst mit der Null in die Dehnung. Also du setzt halt, du musst dann, wenn du in die Dehnung willst, musst du Pitfalls machen mit der Maschine.
Kommst du in die Dehnung?
Ist schwierig, weil der Sitz echt ziemlich, ja, also du müsstest den Sitz ganz vorstellen, dann hast du auch wieder einen sehr komischen Winkel zum Drücken.
Also ich gehe mal auf Stufe 4 von dem Sitz und ich komme echt gut in die Dehnung.
Eigentlich. Da haben wir halt wieder das Problem mit Armlänge und Torso und sonst was, ne? Also
ja, ich bin halt
Anatomie 5,30 halt einfach. Ne, ne.
Mindestens.
Aber ja, das ist für manche schwierig. Ich habe auch zum Beispiel, letztens war auch jemand im Dust Gym neben mir und hat gefragt, so, komme ich hier irgendwie in die Dehnung? Und ich so, nö. Nö, die machen hier auch nicht, auch eigentlich alle einfach nur so in den vorderen zwei Dritteln. So. Ja. Aber es ist trotzdem geil, ja. Wenn man das weiß und richtig nutzt, dann ist sie auf jeden Fall Hammer. Aber ich finde die Pulldown besser. Also,
ja, klar.
Ja. Habt ihr von dem Invictus schon gehört, was in Hamburg bald eröffnen soll?
Das wird Endlevel. Das
ich glaube, da hast du nochmal eine Steigerung zu dem, was du in Österreich hast, weil da halt wirklich von den Leuten ausgesucht wurde, wo man wirklich weiß, die haben irgendwie Ahnung, die haben Bock auf Training und
Die haben ja wirklich alles. Die haben ja wirklich auch gezielt nur die Geräte benutzt von den Herstellern, die auch Sinn machen.
Genau, ja.
Also es ist halt, es ist krank. Alleine, dass die Cybex Multipresse gefunden haben, diese alte.
Ja, das sind halt Raritäten mittlerweile, ne? Das kannst du schon dann irgendwie als wirklich Schmuckstück bezeichnen. Unfassbar, ja.
Vor allem die Leute regen sich auf, dass das 100 Euro im Monat kostet, wo ich mir denke, 100 Euro im Monat?
Nee, 80, glaube ich.
Solche Geräte, wisst ihr, wie teuer so ein Gerät ist? Alleine so eine Squat-Press heutzutage zu kaufen von Cybex, da bist du
ja
arm.
Vor allem, du hältst dadurch ja auch Deppen fern. Also, ja. Das ist es ja. Du willst es ja exklusiv halten, weil keiner hat Bock auf geile Maschinen und dann musst du 3 Jahre drauf warten, bis du mal dran kannst. Im Dust-Gym kostet es ja auch 100 Euro im Monat.
Ja, ja, und die wollen ja sogar die Teilnehmerzahl auf 1.000 begrenzen, dass sich nur 1.000 Leute anmelden können, finde ich auch vernünftig, damit es nicht so voll ist. Ich glaube, ich habe das irgendwie sogar im Podcast gehört, Max hat das erzählt, dass sie da pro 1 Quadratmeter irgendwie, keine Ahnung, eine Person wollen oder so. Bei McFit wären es irgendwie 36 Personen pro Quadratmeter, die theoretisch angemeldet sind, was schon krass viel ist. Ja, es ziehen auch extrem viele aus der Szene extra nach Hamburg, deswegen. Ich kann mir schon vorstellen, dass es so ein kleiner Stützpunkt wird, was Bodybuilding in Deutschland angeht. Was an sich eigentlich auch cool ist, ne? Mal schauen. Ja. Ist ja so ein bisschen am Blackout-Gym in Lissabon orientiert, das Ganze. Wo Franka und ich gegebenenfalls nächstes Jahr hinziehen wollen, dass wir dann da trainieren. Mal schauen.
Nur keine Fake-Geräte, weil im Blackout-Gym sind
so. Ja, ich weiß.
Nachbauten.
Kennt ihr den Hersteller Flame?
Ja.
Ja.
Die faken ja auch alles, bauen das alles nach, sieht genauso aus, wenn du dann in der Maschine sitzt, dann wackelt alles.
Das ist immer so geil. Haben wir auch ein paar bei uns in der Kraftstation, das ist nicht geil.
Ja, schöner Catfish. Ja. Nee, ansonsten, wie läuft bei euch die Offseason? Also Marvin, Ole und ich, wir kommen ja eigentlich gerade gleichzeitig aus der Saison. Wie viele Kalorien hast du, Marvin, aktuell?
4,7 am Trainingstag und warte ich schon mal kurz.
Ja, wahrscheinlich 4-3 am Rest Day.
4-3,
also, ja. Also, ähnlich wie bei mir.
Spannende Mengen bei euch, unfassbar.
Ja, da wollte ich ja auch drauf kommen zu sprechen. Oder glaube ich 7-2, oder?
7-9.
Was?
Du nochmal mit.
Tatsächlich, ja. Also das ist wirklich nur das reine Essen. Soßen noch dazu, dann wäre ich glaube ich ungefähr bei, lass es 8-2 oder so sein. Tatsächlich, Alter. Ja. Stefan meint ja auch, dass es irgendwie, er hat keinen Athleten, der so viel essen muss. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie genetisch für, ja.
Ja, aber dein TSH, T4, T3 ist normal.
Das ist alles gecheckt. Ich war beim Arzt gewesen, Verdauungstrakt abtasten lassen, Schulprobe einschicken lassen. Also fragt mich nicht, keine Ahnung.
Wie viele Mahlzeiten hast du? Also außer Intra 10
mit. Wenn der Intra wegfällt, sind es 7 feste Mahlzeiten am Trainingstag und 6 am Restday. Ja.
Also was isst du so in den Mahlzeiten an Mengen?
Ja, lies mal deine Mahlzeiten vor.
Das würde mich jetzt echt interessieren, wie viel du isst.
Also ich habe halt Minimum 200 Gramm Reis, Haferflocken in der Mahlzeit. Ne? Also die Reismahlzeiten, die er immer aufschreibt, das sind ja meistens immer so dann diese 3 Stück. Ne? Mhm. Da habe ich dann immer 220 Gramm Reis. Frühstück 200 Gramm Haferflocken mit Toast noch dazu, abends 200 Gramm Haferflocken mit Nussbutter, Quark, auch nochmal Toast dazu, Post-Pre 200 Gramm Rice, Meal oder Cornflakes, wobei ich sagen muss, ich esse mittlerweile nach dem Training auch normalen Reis, weil irgendwie Cornflakes, eigentlich gehen Cornflakes super schnell durch, aber ich merke mittlerweile auch, dass einfach Reis so das ist, was für mich irgendwie gerade am schnellsten und besten durchgeht. Ja.
Wie viel Reis isst du insgesamt am Tag dann?
1 Kilo, trocken. Alter, also ein bisschen drüber sogar, ja.
Aber letzten Aufbau hast du noch nicht ganz so viel gehabt, oder?
Nicht annähernd, das habe ich glaube ich 5, 6 gehabt. Ja. Also ich lerne meinen Körper auch gerade komplett neu kennen, ich kenne das so auch überhaupt nicht. Und wie gesagt, die Form, Stefan meinte halt auch, ne, das ist, ich habe dann in der Reverse-Diet teilweise noch dann Gewicht verloren, weil es einfach so schnell gefallen ist, das Gewicht. Da musste man mit Essen gegensteuern, mit Cheat-Meals noch eingeplant und ja, noch genieße ich, sage ich mal. ich kann aktuell noch mehr essen, aber ich weiß nicht, wie es die nächsten Monate aussehen wird, gerade jetzt, wenn es wärmer wird und sowas.
Wo steht dein Gewicht?
Ja, 114 habe ich heute Morgen gehabt, Höchstgewicht jetzt seit der Diät.
Ja. Okay. Ja, vor allem, wenn du die Offseason dann bis 2025 strecken willst, ey, dann jeden Tag 9000 Kalorien irgendwann essen musst, das ist ja eine Katastrophe.
Ja, wir werden schon nicht Mini-Cut zwischendurch machen müssen, aber die Form ist aktuell, wie gesagt, ich habe noch Ansätze von Streifen im Arsch, Quatschen durchgestreift, Adern. Ich lerne meinen Körper, wie gesagt, gerade komplett neu kennen, ich kenne mich so auch nicht und ja.
Wie tief warst du in der Prep runter maximal, was die Kalorien angeht?
Ja, schon ordentlich. Wir hatten, glaube ich, am Ende an Trainingstagen 2,5 oder so.
Ja. Du hattest so viel Cardio auch noch.
Ja, genau, eineinhalb Stunden Cardio gehabt. Ja. Also tendenziell kann man immer sagen, meistens sind die Menschen, die in der Offseason sehr viel essen müssen, die komischerweise auch in der Diät mit den Kalorien sehr runtergehen müssen, ne? Weil irgendwas mit der Verdauung halt nicht optimal funktioniert. Ne? Das heißt, irgendwas geht da einfach so durch und wird nicht aufgenommen. Meinte Stefan auch, dass es halt dann eigentlich irgendwo komisch ist, ne? Weil ich kenne ja noch diesen Moritz Dette von Alexikon früher.
Ja, klar.
Der hat dann auch teilweise dann irgendwie am Tag 10.000 Kalorien essen müssen. Und das fragt man sich halt auch. Das, eigentlich muss sowas nicht sein. Ne? Ich meine, Urs, der isst irgendwie 4,3 oder so.
Und nicht mal, der ist 3,6 oder so.
Oder 3,6, ja, genau. Und der geht ja auch wie Heu. So, ne? Also der wächst ja wie Unkraut gefühlt. Ist ja unfassbar. Ne? Deswegen, ja. Mal schauen, wie es weitergehen wird, aber aktuell genieße ich das gute Essen und das viele Essen und komme mir ganz gut klar. Ja.
Ja, ich bin aber trotzdem froh, dass ich nicht so viel essen muss, auch wenn ich jetzt tendenziell noch mehr essen könnte aktuell. Aber ihr seid eigentlich alles ganz gute Esser, oder? Außer jetzt Mario vielleicht aktuell.
Es geht wieder.
Ja.
Ja.
Ist halt irgendwo auch so ein Fulltime-Job, ne? Also ich stehe halt echt nur in der Küche, koche Essen,
ja,
Essen,
glaube ich. Ne?
Also ich habe die Mahlzeiten zwar jetzt dann auch mal recht fix drin, muss da jetzt keine 3 Stunden dran sitzen und essen, aber allein dieses Vorbereiten der Mahlzeiten, das ist halt, ne? Das ist schon, also alle, die sagen, Bodybuilding ist kein Fulltime-Job, doch, ist es.
Ja, das ist
geht dein ganzer Reis überhaupt in einen Reiskocher?
Nee. Ich habe diesen Mikrowellenreiskocher, den damals, glaube ich, Kevin Stütz ins Leben gerufen hat, über Social Media. Da passen irgendwie 500 Gramm Rohgewicht oder so rein. Und ja.
Krank.
Ja, ich wollte sagen, der zeitliche Aspekt ist, glaube ich, das, was mich tatsächlich auch am meisten belastet. Es ist halt der Klassiker, ne? Das kennt ja jeder. Du machst einmal irgendwie was zu lange und guckst nicht auf die Uhr und dann ist wieder eine halbe Stunde später und musst du irgendwie noch 20 Minuten kochen. Dann bist du eine Stunde zu spät dran mit Essen und das bedeutet, du kannst abends eine Stunde später schlafen gehen.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Also.
Das ist vor allem, wenn du Coaching machst, ist das, finde ich, immer extrem, ne? Weil ich probiere halt immer, das Athletendasein in den Vordergrund zu stellen, was das Coaching angeht. Das heißt aber, dass ich dann abends noch so fucking viel Coaching zu tun habe. Ich glaube, ich habe jetzt noch, eben vor dem Podcast habe ich noch 39 offene Chats oder so, die ich noch machen muss gleich. Und dann komme ich halt wieder erst um 5 Uhr ins Bett. Wenn du einmal erst abends damit anfängst, dann kommst du richtig in so einen Zirkel, auf den du nicht mehr rauskommst. So
ist bei mir. Schläfst du dann immer, Moritz?
Was denn? Wie lange?
Immer.
Oh, jetzt aktuell 5.30 Uhr bis 13.30 Uhr schon wieder. Ich muss es auf jeden Fall wieder fixen, das ist nicht so optimal. Aber ich habe es die ganze letzte Offseason so gemacht, also ich bin das auch gewohnt. Aber ich will halt trotzdem auch ein bisschen was vom Sommer haben, ne? Ein bisschen mal Licht sehen.
Und nicht immer nur Dunkelheit. Ich wollte gerade sagen, hast du nicht im vorletzten Podcast noch ganz stolz erzählt, dass du jetzt einen normalen Schlafrhythmus hast?
Ja, ich hatte einen. Dann habe ich sonntags war immer Haupt-Check-In-Day bei mir, ne? Dann kriege ich, sagen wir so, 50 Check-Ins oder was. Und dann habe ich es erst einmal geschafft, erst um 19 Uhr anzufangen oder so. Und dann sitzt du da bis 4, 5 Uhr und dann ist das so ein never-ending circle. Ne? Antworten die ganzen Leute von Sonntag am Montag auch nochmal und haben Rückfragen. Dann kommen die Check-Ins von Montag, es zieht sich immer nach hinten, du musst dann vielleicht noch Beine trainieren und dann bist du schon wieder drin in diesem Zirkus. Ne? Ich muss jetzt morgen mal am Rest-Day probieren, richtig Gas zu geben, dass ich dann früh ins Bett komme.
Seid ihr jemals für Mahlzeiten nachts aufgestanden?
Nein.
Nee. Also wenn du das machen
würdest.
Ja, habe ich, ja.
Ja, okay.
Also ich mache das immer so, wenn ich merke, dass zum Beispiel nach hinten die Zeit zu dünn wird, damit ich halt noch genug Schlaf bekomme, dann lasse ich einfach zwischen den letzten beiden Mahlzeiten eine Stunde. Das mache ich halt schon immer so. Wenn ich halt merke, okay, ich brauche die Stunde jetzt, dann lasse ich halt einfach nur eine Stunde. Oder zum Beispiel jetzt am Montag, weil ich war ja am Sonntag auf dem Festival und dann wurde es halt ein bisschen, ja, alles verschoben am Montag. Und dann habe ich halt zwischen den Mahlzeiten nur 1,5 Stunden gelassen. Weil sonst wäre ich halt, keine Ahnung, wann nachts erst wieder im Bett gewesen, weil ich halt auch bis 1 Uhr schlafen musste, damit ich auf 8 Stunden komme.
Geht auch safe, ne? Ja. Also die Frage, was du halt dann beruflich machst, wenn du am nächsten Tag um 6 Uhr raus musst, weil du auf dem Bau um 7 Uhr anfangen musst, dann kannst du halt nicht, weiß nicht, nachts um 3 nochmal 5 Stunden essen. Dann musst du halt echt gucken, dass du da ins Bett kommst. Aber ich glaube, wir alle haben, glaube ich, da ein bisschen mehr Spielraum, oder? Was die Zeit, die Prioritäten so angeht mit morgens arbeiten und so, oder?
Ich habe meinen Job nach Bodybuilding ausgesucht, also.
Ja, genau. Bei mir ähnlich, ja. Und Mario und Moritz auch.
Ja. Stell dir vor, du müsstest auf dem Bau arbeiten, oder wie viel du dann essen müsstest.
Ja, lass mal. Ich auch sagen.
14.300 oder so.
Ich sag's dir, wirklich.
Ja, das ist ja entspannt. Also 2 Meals gehen immer zusammen bei mir, das ist entspannt, wenn das von der Zeit passt. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Ole wäre und 2 Meals auf einmal essen müsste, dann müsste ich auf einmal 440 Gramm Reis auf einmal essen. Dann wäre es nicht mehr so entspannt.
Ja, bockt halt nicht, ja. Ne? Absolut nicht.
Also tatsächlich, wenn meine Verdauung läuft im Aufbau und ich mal einen Tag habe, wo ich es zeitlich komplett verkackt habe, fahre ich abends einfach zu McDonald's. So, das sind Kalorien, die drin sind. So. Aber das kann ich halt, wie gesagt, auch nur machen, wenn die Verdauung läuft, sonst schießt es mir die komplett hinten raus.
Was isst du dann?
Bei mir ist der Klassiker 20 Chicken McNuggets, ein Big Mac, je nachdem, wie ich Bock habe, irgendwie einen Chicken Burger und einen Cheeseburger oder sowas.
Wie viel sind das denn Kilokalorien denn?
Keine Ahnung, ich check sowas nicht.
Ja, okay. Wobei ich aber sagen muss, ich finde Mc's ist, was Verdauung angeht, noch echt entspannt. Oder?
Ja, meistens.
Also bei mir geht Mc's echt so unfassbar gut durch. Ich habe damit auch 2021 geladen. Machen ja auch viele so diese Nugget-Science, sag ich mal, ne, dass sie da irgendwie ihre Protokolle mit irgendwie Cheeseburger und Nuggets vor der Bühne haben. Also ich glaube, das Mc's ist echt noch entspannt, was Verdauung angeht.
Die Sache ist, ich kann das ja verstehen, wenn man in der Prep ab und zu mal so das probiert hat, ob die Verdauung es ab kann. Aber ich finde halt, wenn du so 16, 17, 18 Wochen lang komplett die Verdauung entwöhnt hast von sowas und dann wirklich in der letzten Woche so riskant bist und solche Sachen dann reinzupacken, denke ich mir immer nur so, jo, also ich weiß halt ganz genau, bei mir wäre es halt dann für meine Verdauung ein Killer. Weil meine Verdauung überhaupt nicht wüsste, was ist das überhaupt, weil du es halt 16 Wochen bzw. 4 Monate lang komplett gemieden hast. Ne?
Ja, safe. Man kann sich auch so eine Laktoseintoleranz quasi anessen, indem man einfach die ganze Zeit keine Laktose isst, ne, zum Beispiel. Das wäre mir auch zu risikoreich, vor allem, man weiß ja, was funktioniert. Und wenn du Reis super gut verdaust, warum sollst du noch nicht mit Reis laden? Im Endeffekt. Ja. Ich habe mal, wann war das? Mit 19 oder so haben wir Chicken Nugget Wettessen gemacht, seitdem kann ich keine Nuggets mehr essen.
Ja, habe ich auch früher immer. Als diese Coupons gab, so für diese 20er, für 4,99 oder was das war.
Nee, das war damals, es gab ja diese Osterwochen bei McDonald's, ich glaube, die gibt es immer noch, ne? Oh, dann sind wir immer trainieren gegangen, dann waren wir um 23 Uhr bei McDonald's und sind dann bis 1 Uhr, bis 0 Uhr geblieben, weil dann hat die nächste Aktion vom nächsten Tag angefangen, ne? Das heißt, wir haben die Aktion vom jetzigen Tag und vom nächsten Tag mitgenommen. Und da habe ich irgendwie mal 60 Nuggets gegessen. Und da wog ich jetzt noch nicht über 100 Kilo, sondern wog ich so, keine Ahnung, 75 Kilo oder was, ne? Und seitdem geht kein Nuggets mehr rein. Also ich bin so ein Upturn darauf, das ist heftig.
Es gab mal damals eine Big Macs für 1-Euro-Aktion, glaube ich.
Ja,
2 Euro oder 1 Euro? Ich glaube
1 Euro.
Ja, ich glaube, dann hat mir eine coole Kassiererin, weil die hat gesagt so, ja, eigentlich pro Person halt nur einen. Und dann haben wir gesagt so, okay, also ich hätte gern einen Big Mac, das ist Bestellung Nummer 1. Ich hätte gern einen zweiten Big Mac, das ist Bestellung Nummer 2. Und ich glaube, jeder von uns hat irgendwie 8 gegessen oder so. Boah. Ja, das war brutal, aber die gingen rein. Und früher konnte ich das auch noch. Und seit meiner ersten Wettkampfsaison danach, ich glaube, das habe ich dir schon mal erzählt, Marvin, saß ich mal beim All-You-Can-Eat-Sushi, so 2 Wochen nach der ersten Saison. Und merk nur so, wie meine Apple Watch vibriert und mir anzeigt, dass ich gerade einen Puls von 200 habe. Einfach nur beim Sitzen, einfach nur vom Essen, einfach nur vom Carbsfuttern. Und dann wurde mir schlagartig, nachdem ich das gesehen habe, logischerweise so klassische Panikreaktion, so schlecht. Und ich dachte, ich kipp gleich von diesem Stuhl um. Und seitdem kann ich mich nicht mehr vollfressen, also so richtig vollfressen. Krieg ich nicht mehr hin, wirklich.
Nach dem Wettkampf auch nicht?
Nee. Also ich habe es einmal noch versucht nach der Saison 2021. Das weiß ich noch, aber dann bin ich einfach mit einem kugelrunden Bauch am Schreibtisch eingepennt, weil mir schon ein bisschen schlecht war. So, dann, ich konnte mich nicht, der war so rund und prall, dass ich, also so rund und aufgebläht mein Bauch, dass ich mich nicht mehr ins Bett legen konnte, weil es dann gezogen hat am Bauch. Und dann habe ich einfach 3 Stunden so in der sitzenden Position wie jetzt gepennt.
Es tut halt einfach auch so weh. Also ich hatte das auch nach meinem ersten Wettkampf dann mit der Freundin essen gewesen, Sushi All You Can Eat. Und dann habe ich halt einfach gemerkt, okay, ich habe kein Sättigungsgefühl, weil, ne, klar, Wettkampfprep kennt jeder. Und ich sitze da, ich bin am Schaufeln, denke mir nur so, Alter, wieso kann ich immer weiter essen? Und irgendwann aufgestanden und auch so einen Ranzen gehabt. Und dann sind wir spazieren gegangen und ich weiß, bei jedem Schritt dachte ich mir, ich kotze gleich.
Hattet ihr mal so einen richtig krassen Rebound nach dem Wettkampf, wo das Gewicht richtig schnell hochging danach?
In der ersten Saison.
Wie viel?
15 Kilo, glaube ich. Also ich hatte auch so richtige Elefantenfüße. Also so richtig, so dass du so mal so einen Zentimeter tief reindrücken konntest. Ja, war nicht schön. Okay. Aber es ist auch, aus Fehlern lernt man halt am besten, ne? Das machst du dann nicht nochmal.
Ja, nee, jetzt habe ich nur so bei Rico auf dem Kanal gesehen, ne? Also tatsächlich in der Prep habe ich immer diese Kalorien-Challenges ganz gern geschaut, ne? Ich weiß nicht, ob die vielleicht auch gemacht. Und der hat ja einfach innerhalb von einer Woche nach dem Wettkampf 17 Kilo oder so draufgepackt oder 15 Kilo. Ist auf jeden Fall auch nicht so gesund, aber naja.
Ich hatte jetzt tatsächlich nach meinem letzten Wettkampf habe ich auch so ein bisschen Wasser gezogen, weil ich halt auch gut gegessen habe, aber jetzt nicht übertrieben. Und ich habe dann halt ein bisschen, weil halt natürlich Water Rebound ist halt auch normal, klar. Aber ich habe das tatsächlich in den Beinen gespürt. Und ich hatte dann total Schiss, dass ich jetzt voll überfressen habe, auch mit Stefan. Stefan so, nein, halt die Klappe, da ist nichts. So, alles gut. Aber ich habe halt wirklich das schon gemerkt, dass das halt auch leicht eingeschnitten hat. Die Socken waren halt auch natürlich, wenn du die runtergezogen hast, halt so leichte Rillen gehabt. Und ich habe mich da schon echt scheiße gefühlt, weil ich halt einfach gemerkt habe, dass das so ein bisschen an den Gelenken so gezogen hat. Wie muss man sich in so einem Moment fühlen, wenn du wirklich so 15, 20, also du kannst ja beschreiben, Mario, wie ging es dir da so?
Wie geht's dir im Prinzip? Naja, also mit ein bisschen Wasser geht's dir im Prinzip erstmal normal, außer dass du scheiße aussiehst halt und ja, vielleicht ein bisschen Druck und so auf dem Kopf hast. Also damals, ist auch schon länger her jetzt, ne, 2018, aber das Schlimmste fand ich eigentlich, wie gesagt, einfach, dass ich in keinen Schuh mehr reingepasst habe. Also halt wirklich nicht, keinen einzigen Schuh. Ich weiß tatsächlich, du schwitzt nachts nochmal viel, viel doller, ne? Solche Sachen, aber ich glaube, es ist bei den meisten eher die Psyche, wenn du dann halt eine richtig, wenn du halt aus einer Situation kommst, wo du wirklich gut aussiehst, dich gut fühlst, dich fit fühlst. Okay, fit vielleicht jetzt nicht mehr gegen Ende der Wettkampfdiät, aber ihr wisst, was ich meine. Und ein ästhetisches Gesicht hast und plötzlich siehst du halt aus wie der letzte Mond und sonst was. Und alles ist direkt weg. Ich glaube, das ist für die meisten eher psychisch hart, als das ist jetzt. Also für den Körper definitiv auch, für die körperliche Verfassung, aber das merkst du erstmal nicht. Was die meisten direkt merken, würde ich behaupten, ist eher die Psyche. Das ist halt einfach, dass man sich halt wie der letzte Arsch vorkommt, weil alles direkt weg ist, wofür man die letzten 16, 20 Wochen hart gearbeitet hat.
Wo setzt du als erstes immer Fett an? Am Bauch oder?
Ich?
Ja.
An der Hüfte. Ja. Klassisch, so Männer halt, Hüfte. Ja. Bauch selbst in der Offseason jetzt nicht krass, würde ich behaupten. Bauch und Beine eigentlich. Beine ist halt bei mir immer. Beine okay. werden ja auch als letztes frei bei mir.
Same.
Aber ich glaube, so diese ganze Post-Competition-Sache mit Essen, da muss ja seine Erfahrung halt gemacht haben irgendwie, ne? Also da kann man nicht sagen, ich habe auch nach dem oder vor dem ersten Wettkampf gesagt, ich mache einen vernünftigen Rebound, werde nicht reinscheißen, so, ne? Blutdruck und so alles muss passen, vernünftig ausdiäten, aber ein Scheiß, so, weißt du? Also das.
Das ist klassische Wettkampfthema. Mach einen Wettkampf, dann kannst du mitreden. Das ist ja, egal, also, auf was sich bezieht beim Wettkampf, auf die Lethargie oder sonst was. Wenn du es nicht gemacht hast, kannst du nicht mitreden.
Ja,
ganz, ganz recht gesagt.
Habt ihr generell Blutdruckprobleme? Ja. Weil du es gerade angesprochen hattest? Oder?
Also ich tatsächlich, ja. Hab da jetzt auch in der letzten Woche was gegen gemacht. Also ne, Telmisartan, Klassiker.
Hast du Nebivolol auch drin? Oder?
Bitte?
Hast du Nebivolol auch drin? Weil das ja meistens so eine Kombi ist, die genommen
wird. Ja, genau. Nee, noch nicht. Erstmal testen wir es jetzt so, dass es so runtergehen sollte und müsste. Ja, genau.
Was hat Stefan dazu gesagt? Meinte der auch, dass du Telmisartan nehmen sollst?
Mhm. Okay. Das ist also die erste Wahl, ne, was man, glaube ich, da machen ja. sollte. Ja. Also Cardio mache ich jeden Morgen, meine 30 Minuten. So das Wasser und so eigentlich auch alles in Range. Ne? Aber ich denke mal, ab einem bestimmten Punkt, wenn du einfach jetzt seit Wettkampf 15 Kilo draufgepackt hast in recht kurzen Zeit, kann man es irgendwo nicht verhindern, dass da halt das ein bisschen außer Range gerät. Ne?
Naja. Weil es auch immer ganz viel Genetik ist. Ne? Wenn du nicht dazu neigst, Blutdruck zu kriegen, dann kriegst du eigentlich auch keinen Blutdruck, auch wenn du dann 15 Kilo mehr hast. Ne? Also ich hatte zum Beispiel noch nie Blutdruckprobleme und ich habe ja jetzt auch seit dem Wettkampf 17 Kilo oder was mehr. Ne? Aber ja, deswegen, also wenn du genetisch keine Probleme mit Blutdruck hast, dann wirst du immer weniger Probleme damit haben, als jemand, der alles dafür tut, keinen hohen Blutdruck zu haben, aber diese genetische Prädisposition hat. Ne? Das ja. ist ja bei vielen Dingen so.
Ja.
Mario, wurde eigentlich in der Wettkampf-Prep 2018 deine Croc-Liebe dann geboren, weil du in keinen Schuh mehr reingepasst hast?
Nee, die wurde tatsächlich erst diesen Winter geboren, als ich sie mir einfach gekauft habe und seitdem nichts anderes mehr anziehen will. Ich habe mir gestern ein neues Paar bestellt, bunte Crocs.
Wegen JP, oder?
Crocs habe ich mir tatsächlich bei Kuba abgeguckt, so wie ich mir sehr vieles bei Kuba abgucke. Ich habe Kuba ja auch schon den 300 Euro Polo Ralph Lauren Jogginganzug nachgekauft. Was wirklich das Dümmste war, was ich mir je gekauft habe, wahrscheinlich. Aber was man halt in so einer Prep macht, ne? Und seitdem, ich liebe die wirklich. Also ohne Scheiß, das sind die allerbequemsten Schuhe überhaupt und ich kann nicht verstehen, wie Menschen die nicht tragen können, seit ich die habe. Ohne Witz. Also kauft euch Crocs. Ich brauche einen Affiliate-Link.
Auch so ein Phänomen, ne? Dieses Kaufen einer Prep ist unfassbar, ey.
Ja, also ich bin da ganz schlimm. Aber ich mittlerweile geht's. Also, ja. Also, was heißt mittlerweile? Ich meine, ich wollte gerade sagen, ich bin generell wahrscheinlich ein kleines Konsumopfer, aber jetzt geht's. Aber vor einem Jahr war das noch schlimmer und in der Prep war es dann eh schlimmer.
Wie ist es mit Essen bunkern so bei euch in der Prep?
Gar nicht.
Bei mir auch nicht.
Weil ich weiß, wenn ich was kaufe, dann esse ich es. Deswegen kaufe ich es gar nicht erst.
Ja, okay.
Also, so bin ich da.
Ich kaufe mir aber generell auch nichts. Also ich glaube, ich bin einfach zu Mode interessiert, als dass ich mir irgendwas kaufen würde, was das angeht. Also
bei mir war, glaube ich, gerade in der letzten Prep das Problem, dass ich in Frankfurt gelebt habe. Frankfurt macht sowas mit dir, ohne Scheiß. Also okay. Ich war vorher nämlich auch null so. Also ich habe meine Klamotten irgendwie bei Primark gekauft, H&M, Hauptsache einfach irgendwas Großes, lappliches 5-Euro-Shirt, Kick sogar. Und dann bin ich nach Frankfurt gekommen und die haben mich irgendwie gekriegt, keine Ahnung. Plötzlich hatte ich Bock, mir was weiß ich, irgendwelche coolen Männertaschen zu holen und so ein Scheiß, habe ich zum Glück nicht gemacht. Bin ich jetzt, wie gesagt, schon wieder raus. Also keine Ahnung, was Frankfurt mit dir macht.
Frankfurt würde ich sowieso nicht sein wollen. Also ich war schon in vielen Städten in Deutschland, wie gesagt. Frankfurt ist für mich die schlimmste Stadt in Deutschland, die es gibt.
Ist es auch.
Ich war einmal, ich weiß nicht, ob ich das einem von euch schon mal erzählt habe, nach der Dennis James waren wir dann noch bei McFit in Frankfurt trainieren. Klientel war auf jeden Fall auch sehr interessant. Also, da schreit einer durchs ganze Studio zu mir, was mein Stack ist, was ballerst du?
Okay.
Also wirklich so. Also, ich bin da am Kabelturm und der ist da hinten bei der Brustpresse und der schreit das zu mir rüber. Ne? Also, war schon eine Erfahrung. Ja, aber auch generell, keine Ahnung, Frankfurter Stadt echt hässlich und die Reise dahin war auch so eine Katastrophe wirklich. Und da ist ja auch die Halle da, die Jahrhunderthalle, übelst abgelegen. Da kommst du auch richtig scheiße hin, wenn du kein Uber hast oder so.
Ja.
Naja.
Wie war es denn eigentlich Backstage? Oder warst du gar nicht Backstage?
Nee, ich war nur als Zuschauer tatsächlich dieses Jahr.
letztes Jahr. Mario, du warst ja, ja da. Wie war da so generell die Erfahrung? Würdest du empfehlen oder?
Unorganisiert und voll, wie halt bei den meisten Wettkämpfen leider. Stickig, unorganisiert, voll, ein Haufen Schlangen, die Klassen standen schon eine Stunde früher an, obwohl sie noch gar nicht raus hätten müssen, haben sich schon aufgepumpt. Protan ist irgendwo wieder rumgelaufen und hat irgendwie Leute gesucht und hat dann Leute eingegelt, die sich eigentlich gar nichts mit Protan zu tun haben, also eigentlich gar nicht gezahlt haben und aber keine Ahnung, ich überlege gerade, ob ich bei einer Show war, wo es nicht so war. Ich glaube, da war tatsächlich, obwohl er ganz kritisch war, der Two Bros Pro Wettkampf ging sogar einigermaßen, weil sie von vornherein gesagt haben, sie haben keinen Timetable und sie sollen sich einfach wirklich nur bereit, also Leute sollen sich wirklich nur bereit machen, wenn sie einen rausrufen, woran sich dann auch alle gehalten haben. Ja, ich denke, Schweden ist wahrscheinlich cool, was das angeht, aber da war ich ja nicht.
Ja, schon, ja, auf jeden Fall.
Ich glaube, da gab es Backstage ein richtiges Buffet und sowas, ne? Mikrowellen zum Auf.
Genau, also du hast quasi, also du merkst halt schon, dass die extrem viel daran legen, den Athleten den Respekt zu zollen, den man den Athleten eigentlich auch zollen sollte. Das hat halt überall angefangen. Also du wurdest halt behandelt wie so ein, ja, also man hat sich schon professionell gefühlt, muss ich sagen. Also Backstage war halt wirklich alles da. Also es gab verschiedene Süßigkeiten, Donuts, Wasser, keine Ahnung, Cola, alles Mögliche. Was ich nur sagen muss dazu, ist halt extrem eng alles. Und es war halt so extrem schnell und getaktet alles. Und es war halt auch, keine Ahnung, es war halt irgendwie so, du stehst da gefühlt mitten in der Nacht auf morgens und dann gehe ich da hin und keiner konnte dir sagen, wann du auf der Bühne bist. Und dann auf einmal so, ich habe mich gerade hingelegt und dann so, ja, du bist jetzt gleich auf der Bühne. Und ich so, hä, aber ich bin doch eigentlich erst in 2 Stunden. Nee, du bist jetzt gleich auf der Bühne. Ja, ich mit verlaufendem Tannen unter den Achseln schnell noch rüber gesprintet, könnt ihr mir nochmal drüber sprühen, übel die lange Schlange und ja, das war halt ein bisschen doof, aber sonst war schon sehr geil.
Lasst ihr alle euren Tan immer machen oder macht ihr es auch selbst teilweise? Echt? Ich mach's immer selbst, beziehungsweise lass es von Franka machen. Finde ich erstens, sieht besser aus. Ich mag Top Tan lieber als Pro Tan persönlich vom Look. Und man hat halt überhaupt keinen Stress, ne? Das ist zu Hause eingetrocknet, machst am Ende noch Glanz drauf und fertig ist, ne?
Ja. Na gut. Ich finde den Service eigentlich ganz angenehm, wenn sie sich an die Zeiten halten, wenn man seinen Termin gebucht hat. Also ich fand es bisher eigentlich nicht schlecht, weil ja, ich finde auch Proton von der Farbe eigentlich schöner, muss ich sagen, als Top Tan, zumindest an mir, ja.
Ich auch.
Ja, aber es ist.
Top Tan ist doch eher so rötlicher und Proton eher so ein bisschen grünlich, ne? Also.
Protan, was mir vor allem aufgefallen ist, und ich bin halt jemand, der kriegt auch die Farbe schlecht ab, und gerade wenn du dann so einen Back-to-Back-Wettkampf machst, Protan deckt halt Top Tan nicht. Also wenn du zum Beispiel bei Top Tan noch Farbreste hast, dann bist du gearscht mit Top Tan. Und was mir gerade auch noch dazu eingefallen ist, wenn du halt die internationalen Wettkämpfe machst und so wie ich ein ziemlicher knausiger Flieger bist und keinen Bock hast, für Gepäck zu zahlen und nur dein Handgepäck mitnimmst, dann wird's schwierig mit Protan Top Tan. Dann buchst du halt einfach den Service vor Ort.
Ich weiß eh nicht, wie du das machst. Ich bin so jemand, ich habe gefühlt 80 Kilo dabei an
Sachen. Echt?
Was brauchst du für ein Wettkampfwochenende? Du brauchst deinen Slip, du brauchst dein Gummiband zum Aufwärmen, den Rest kaufst du dort zum Laden und du brauchst vielleicht 3-4 Klamotten. Du bist eh am Arsch, läufst eh wie am Sack rum, brauchst vielleicht ein schickes Paar Klamotten, um danach essen zu gehen. So.
Ja, kommt doch mal, wie lange du vorher hinfliegst, ne? Und wie lange du da bleibst. Ja,
ich glaube, so. In Alicante waren wir noch
Portugal sind wir jetzt vorher, eine Woche früher hingeflogen.
Ja, in Alicante auch. Und dann renne ich halt trotzdem in 3 großen Shirts rum und wechsle die mal durch.
Ja, gut. Ja. Naja, Portugal bin ich jetzt auch mit Koffer geflogen. Da kannst du natürlich dann auch easy dein Top Ten mitnehmen und so, aber ja, normalerweise fliegen wir auch mit Handgepäck. Ich glaube, wir haben Connection Error.
Nee,
okay, geht wieder.
Ja.
Seid ihr noch da?
Ja.
Ja, okay. ansonsten wollte ich nur ansprechen, Marvin, du warst ja am Wochenende bei Perucaville, richtig? Ja. Heißt es so? Wie hast du ausgesprochen?
Ja, Perucaville.
Bist du grundsätzlich so ein Festival-Typ, oder?
Schwer. Ich liebe das für den einen Tag und ich liebe auch die Musik und ich liebe dieses Feeling, einfach mal Mensch zu sein für einen Tag. Aber ich könnte das jetzt nicht öfter machen. Also zum Beispiel Urs ist ja tatsächlich relativ oft auf so Techno-Festivals. Das könnte ich jetzt nicht, weil ich halt einfach, also ist es halt natürlich auch extremst anstrengend, den ganzen Tag zu tanzen, zu laufen und sonst was. Und vor allem, wenn du dann so ein Dreckswetter hast, wie bei mir jetzt, das war, also bei uns war ja klitschenass. Also das war wirklich so schlimm, dass wir am Ende in Pfützen standen, in den Schuhen. Und dann ist halt, also wenn meine Freundin jetzt nicht dabei gewesen wäre und ich mit Freunden da gewesen wäre, dann wäre meine Laune sehr wahrscheinlich tot. Aber dadurch, dass meine Freundin da war, hatte ich dann trotzdem noch gute Laune. Das war halt schon heftig dann. Also irgendwann so gegen Ende denkst du dir halt, okay, komm, reicht jetzt auch. Aber ich kann es echt nur jedem empfehlen. Also so ein Festival, es ist einfach so ein geiles Gefühl, wenn du da, du fühlst dich halt mit dem DJ so krass verbunden, wenn du da stehst und die Leute. Und das Ding ist, ich habe immer früher total Angst davor gehabt. Ich dachte mir immer so, boah, so viele Menschen und das ist doch voll schlimm. Wenn du dir das anguckst von außen, dann sieht das so aus, als ob die alle aneinander stehen würden. Wenn du drinnen stehst, du kannst direkt vor der Bühne stehen, niemand belästigt dich. Also selbst ich habe Armweite um mich herum frei. Und das ist halt echt, das unterschätzt man halt. Also dass du hast da niemals das Gefühl, dass du kommst auch nach ganz vorne und wenn du auf Klo musst oder so, kommst du total schnell raus aus diesen riesen Menschenmengen. Und Perucaville ist ja, das ist ja fast so groß wie Tomorrowland. Also das sind ja 10 Bühnen, ganzer Flughafen und ich weiß gar nicht, wie 80.000 Menschen.
Bist du da dann entspannt, dass du dann sagst, so Meal Prep und so Scheiß drauf oder nimmst du da so Sachen mit hin?
Also kannst du gar nicht, das ist verboten. Du darfst kein Essen mit reinnehmen.
Ah, okay.
Also ich mache das auch nur einen Tag dann. Also das ist dann einfach so ein Day-Visa nennt sich das Ganze. Und dann macht das um 14 Uhr auf und geht halt bis 1 Uhr, das ist jetzt am Sonntag. Ja, und dann habe ich halt davor 2 Mahlzeiten gegessen, danach 2 Mahlzeiten und währenddessen habe ich dann einfach 2-3 Mal gegessen. So ganz einfach. Dann habe ich ein Meal war zum Beispiel Burger mit Pommes mit 200 Gramm Beef. Habe ich Protein gedeckt. Einmal habe ich dann Tandoori Chicken Indisch gegessen mit Basmati-Reis und sowas. Und ja, dann okay. Habe ich mir noch einen Crepe gegönnt, weil ich halt schon seit Jahren keinen Crepe mehr gegessen habe. Ich hatte da voll Bock drauf und dann habe ich so einen mit Kinderschokolade. Und ja, also ich merke auch immer wieder, man muss sich selber auch mal dazu zwingen. Weil wenn du das nie machst, dann habe ich das Gefühl, du wirst auf Dauer komplett behindert in der Birne.
Ich glaube schon zu spät bei mir. Ich habe sowas noch nie gemacht.
Ich glaube, das Thema so mit so sozialem Kontakt oder auch so mit so ein bisschen Kopf freikriegen ist echt, wo man sich Stunden drüber unterhalten könnte und finde ich auch ein sehr, sehr wichtiges Thema irgendwo, weil ich glaube, Moritz und ich sind da schon sehr, sehr eingefahren in unserer Routine. Oder, Moritz? Wie siehst du das?
Ich wüsste halt nicht, also ich habe halt keine Hobbys außer Bodybuilding, so nicht wirklich, also man kann mit mir über verschiedene Sachen reden, klar, und ich bin dann auch interessiert und höre nicht zu oder so, ne, aber so richtig, was mich außer Bodybuilding interessiert, habe ich halt nichts, ich habe halt irgendwie nicht so ein anderes Hobby, dementsprechend fühle ich mich da eigentlich auch total wohl in dieser Bubble, muss ich sagen. Ich war jetzt noch nie auf einem Festival, ich war noch nie auf einem Konzert, ich war 10 Minuten in meinem Leben im Club, vielleicht ist das was man einfach mal gemacht haben muss, um zu wissen, wie es ist und kann das von außen nicht einschätzen, aber...
Also verstehe mich nicht falsch, mein Leben ist komplett durchgetaktet und
ich weiß, wie du meinst.
Safe. Also die Sache ist halt, bei mir ist wirklich alles auf 100%. Also bei mir ist nicht so, oh, ich mache jetzt mal hier was oder sonst was. Also das ist bei mir nicht der Punkt. Und hätte ich meine Freundin nicht, dann wäre ich tatsächlich noch weniger bei solchen Sachen. Aber ich merke halt einfach, dass man immer mal wieder sowas machen muss. Also ich war jetzt einmal auf dem Festival und das war es dann auch für dieses Jahr wahrscheinlich schon. Aber halt so kleine Dinge wie mal essen gehen, ins Kino.
Ja, safe, das auf jeden Fall.
Spazieren gehen, solche Dinge, dass man einfach rausgeht und einfach mal runterkommt. Weil bei mir ist das halt so, ich merke das selber, am liebsten, wie du schon gesagt hast, ist man in dieser Bubble und einfach dadurch, dass ich Homeoffice mache, ist halt bei mir wirklich alles perfekt getaktet. Und ich kenne das, wenn du nicht aufpasst, dann steckst du da komplett drin und machst gar nichts mehr, außer schlafen, essen, trainieren, fertig.
Ja, ich muss sagen, ich habe in Bremen jetzt auch nicht so wirklich Freunde, mit denen ich etwas machen würde oder so. Also das klingt richtig traurig, oder? Nein, also, aber dadurch, dass ich jeden Tag... Das klingt richtig traurig. Oh Mann, nicht, dass ich dann auf Anfang zu weinen hier. Nee, aber dadurch, dass ich halt jeden Tag so Kontakt mit meinen Athleten habe und viel davon auch wie Freunde sind für mich, ich fühle mich dadurch jetzt auch nicht allein oder so. Beste Freunde sind meine Athleten. Das ist so traurig.
Bestes Rätsel.
Du kriegst sowas von Freundschaftsanfragen nach dem Podcast. Die Leute, die werden dir so schreiben, lass uns mal zusammen essen gehen, Moritz.
Nein, man kann ja mal, also wirklich ehrlich, Tacheles irgendwo reden, ne? Also der Sport ist halt irgendwo sozial einschränkend.
Vor Prep gar nicht, muss man gar nicht drüber reden, aber halt auch irgendwo Offseason, wenn du die Offseason ernst nimmst, was eigentlich man schon machen sollte, weil die Offseason dich irgendwo weiterbringt, was die Grundmuskulatur angeht und die Fortschritte werden halt in der Offseason gemacht irgendwo, dann ist das einfach ein einsames Leben, was du irgendwo führst, ne? Das ist halt einfach so. Und ich, damals diese Dorian Yates-Videos, wo er dann irgendwie echt nur zu Hause war und dieser Bubble gelebt hat, irgendwo bringt es dich halt vorwärts so, ne? Aber du musst halt gucken, dass du dann irgendwie noch so ein bisschen, wie gerade schon sagte, mal so vielleicht einmal im Jahr ein Festival besuchst oder irgendwelche anderen Ausgleichssituationen hast, ne? Weil nur das kann es halt eigentlich auch nicht sein.
Ja, wobei Dorian Yates hatte später auch, ist er viel nach Amerika gereist und so, da hat er auch schon ein bisschen mehr gemacht, als nur in seinem Bunker zu chillen. Das war halt so in der Anfangszeit, ne? Also als Mythos. Habt ihr denn aber irgendwie so ein Hobby, wo ihr sagt, ey, das finde ich auch geil, ich weiß, Mario hat Fotografie, ne?
Ja, also ich habe Fotografie und Videografie, aber das ist tatsächlich dann das, was mich manchmal belastet, weil ich es durch Bodybuilding wesentlich weniger ausleben kann, als ich gerne würde, weil, also was mir zum Beispiel, oder was ich gerne mal machen würde mit der Fotografie, ist halt wirklich einfach so geile Landschaft, also so wandern gehen oder sowas zum Beispiel, oder halt auch einfach mal auf die Straße und Straßenfotografie machen, was, wo dann meistens mir aber wieder die Mahlzeiten im Weg stehen, wobei ich könnte auch unterwegs essen, aber das ist so, als Bodybuilder bist du auch auffällig, du kannst nicht unauffällig Menschen fotografieren, wenn du da rumläufst und dich eh schon jeder anguckt, Und manchmal macht mich, also ich war gerade bei dem Thema gerade ein bisschen abgelenkt am Handy, aber manchmal macht es mich traurig. Ich bin auch sehr, also ich habe quasi auch keine Freunde, wenn man so nennen will, und ich bin quasi auch nie draußen, aber ich würd gern mal auf ein Festival gehen. Eigentlich habe ich das auch immer gesagt, dass ich im Sommer, wenn ich Off-Season mache, auf ein Festival gehe. Jetzt ist zum Beispiel das Problem, dass mir entweder A, das Geld gefehlt hat. Ich wollte zum Beispiel vor 2 Monaten mit Marius Swaggy Bodybuilding, weiß nicht, ob einer von euch ihn kennt, auf ein Slipknot-Konzert und ein paar Tage in München bei dem sein. Da wurde mir aber das Geld gegen Ende Monat zu knapp und dann habe ich es nicht gemacht, weil Slipknot-Karten sind halt auch schon gar nicht so günstig und so weiter und da hinzufahren und alles.
Dass du nicht zu mir kommen wolltest.
Warum?
Jetzt fühle ich mich beleidigt.
Was wäre denn bei dir gewesen?
Keine Ahnung, Köln und ich, hallo?
Ja, aber es ging ja um Slipknot-Konzert.
Ach so, ich dachte, das ist einfach
nicht. Nee, es ging schon hauptsächlich ums Slipknot-Konzert und ich habe mich halt mit Marius dahin gegangen. Ich wäre mit Marius dahin gegangen, weil jetzt geht's ums nächste Thema. Ich würde ja gerne auf Festivals und so weiter gehen, aber ich habe niemanden, der sowas mit mir macht. Und ich sag mal blöd mit Normalos, also mit Menschen außerhalb der Bodybuilding-Bubble, würde ich es jetzt auch wieder nicht machen, weil die sind mir dann, glaube ich, zu sehr into und dann fühle ich mich da auch wieder wie das fünfte Rad am Wagen. Und ja, manchmal macht mich das traurig. Also ich denke halt schon, manchmal würde ich einfach auch mal, weil ich denke, du kannst tatsächlich auch im Bodybuilding besser performen, wenn du einfach mal kurz was anderes machst. Ja. Einfach mal aus deiner Bubble raus. Das habe ich wie zum Beispiel jetzt auch diese 4 Tage in Holland mit Lukas. Klar, wir haben trotzdem trainiert und so, aber wir haben halt auch mal einen Tag einfach nichts gemacht und sind einfach durch Städte gelaufen oder sowas. Einfach mal den Kopf klar bekommen und der Ausgleich fehlt mir schon oft. Weil manchmal habe ich auch das Gefühl, gerade als Online-Coach, der den ganzen Tag von zu Hause arbeitet, das kennt ihr ja auch, fallen einem schon manchmal so die 4 Wände auf den Kopf, ne? Wenn du jeden Tag, Tag ein, Tag aus, genau das Gleiche machst. Keine Ahnung.
Also ich sehe das immer von so einem professionellen Standpunkt her. Also ich habe zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr es in meiner Story gesehen hattet, diese Quarterback-Serie von Netflix. Mhm. Da ging es quasi um 3 Quarterbacks aus der NFL. Und einer war halt Patrick Mahomes, der halt quasi mit den Chiefs dann auch den Super Bowl gewonnen hatte. Und er hat einen Spruch gesagt, der war für mich, der hat nochmal für mich die Synapsen alle zusammengerufen in dem Moment. Der hatte sonntags ein Spiel verloren. Und es war auch extrem scheiße. Und dann, es war gar nicht Patrick Mahomes, das war Mariota, das war ein anderer. Der hatte sonntags verloren, auch ziemlich hart verloren. Und montags ist er mit seiner Familie zusammen, also mit seinem Kind, seiner Frau, war der auf irgendeinem Hof. Und hat dann nur gesagt, ich bin zwar Quarterback, aber ich bin auch Husband. Also ich bin auch, sorry, aber ist auf Englisch halt. Ich bin auch Husband und ich bin auch Vater.
Versteht man schon.
Ich bin auch Husband und ich bin auch Vater. Und diesen Switch zu machen, muss man überlegen, wenn du so ein Athlet auf so einem Level bist und du verlierst ein Spiel und es geht in einem Super Bowl, dann ist das nicht wie, ja, ich habe jetzt mal ein Training versaut, sondern du hast ein Spiel verloren und da geht's um was. Und ich weiß ganz genau, dass die meisten Leute dann einfach tot wären vom Gedanken her. Und der geht am nächsten Tag dann einfach happy mit seiner Frau, seinem Kind raus, weil die halt genau wissen, auf diesem hohen Level, Balance ist das Wichtigste. du brauchst diese Abwechslung, sonst hältst du das einfach nicht aus. Und das ist ja der Punkt. Die Leute, die denken immer, wenn sie 24/7, 365 Tage im Jahr wie ein Mönch leben, dann würden sie am Ende das Beste erzielen. Guck dir den Urs an. Der wächst wie Heu.
Sieben genau das gleiche
eigentlich. Ja, oder guck dir generell die Leute, die machen danach Pause. Wir reden jetzt von der Classic. Klar, wenn du ein Superschwergewichter bist, dann kannst du nicht einfach nach dem Olympia sagen, ich mache jetzt für 3 Monate Trainingspause. Dann
das haben die Alten aber auch gemacht. Das haben das haben viele, viele größere Open Bodybuilder damals gemacht.
Ja, Kevin, klar. Ich meine, der hat ja die ganze Offseason hat der ja nichts gemacht.
Hier auch wie heißt der kleine mit dem Gesichtstattoo, der immer alle beleidigt? Lee Priest. Lee Priest hat es doch auch immer gemacht.
Beste Beschreibung, aber.
Ich muss aber auch mal sagen, so ein bisschen, ich meine, so Lee Priest oder auch so Coleman oder so damals, das sind halt, ist halt die Elite, so, ne? Und ich glaube, wenn die halt, die können sich halt auch danach erlauben, mal ein paar Monate einfach mal zu chillen und die, so die Eier zu schaukeln irgendwo. Aber ich denke mal, wenn du jetzt so der Durchschnitt bist und vielleicht nicht die Elite-Genetik hast, dann.
So ein Ian Valier kann sich wahrscheinlich nicht erlauben.
Auf den Punkt gebracht irgendwo, ja, ist so.
Ja.
Ohne Scheiß, ja.
Was ich aber noch zu dem ganzen Thema noch sagen wollte, gerade als Marvin eben angefangen hat zu reden, was ich mir halt oft einrede, ich weiß nicht, ob es gut ist, aber ich denke mir halt oft, Bodybuilding ist auch nur eine Phase. Also ich plane das ja, ich habe ja auch schon oft gesagt, wenn ich zum Beispiel, bevor ich 30 bin, kein Profi werden sollte, dann überlege ich mir wahrscheinlich eh halt mal, blöd gesagt, so einen richtigen Job zu suchen und mal richtig Business zu machen oder so. Und wenn es dann klappt bis dahin mit Bodybuilding, dass ich Profi werde, dann versuche ich es, was weiß ich, bis 40 oder so zu machen. Aber dann ist ja auch mal irgendwann bist du einfach zu alt. Und ich habe jetzt nicht vor, irgendwie so als Mastersathlet irgendwo zu stehen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Dann kann man ja dann kann ich ja immer noch fotografieren und Berge fotografieren und wandern gehen und die Welt bereisen und sonst was, denke ich mir immer. Ja. Trotzdem will ich es manchmal jetzt schon machen.
Habt ihr euch irgendwie so ein Limit gesetzt, bis wann ihr Bodybuilding machen wollt oder bis wann ihr was erreicht haben wollt sonst?
Ja, klar.
Ich finde es halt einfach nur, ich fände es bei mir selber traurig zu sehen, wenn ich dann irgendwie mit 35 immer noch versuche, eine Profikarte hin und hinterher zu rennen. Weil wenn ich es bis dahin nicht geschafft habe, dann schaffe ich es auch mit 35 nicht mehr. So,
ja,
das so ist offen muss man, so ehrlich muss man zu sich selber sein.
Was hast du denn als Grenze gesetzt, Marvin?
Also die Sache ist halt, ich denke da halt ähnlich wie Mario, aber bei mir ist das halt zum Beispiel der Punkt, ich war noch nie ein Mensch, der gesagt hat, ja, ich möchte mir jetzt die Pro-Card holen. Das ist nicht mein Ziel. Mein Ziel ist, ganz ehrlich, nach ganz oben zu kommen. Und das war, als ich damals Football gespielt habe, war das direkt der Punkt. Ich habe gesagt, wenn, dann möchte ich auch ans College die One spielen. Und als ich Fußball gespielt habe, kam es auch so langsam, dass ich diesen Leistungsgedanken hatte. Aber jetzt ist es halt, für mich ist das halt zu sagen, ich will eine Pro-Card. Es ist mir so dermaßen scheißegal, diese Pro-Card, weil für mich ist das Ziel viel weiter. Und deswegen, für mich ist das halt, dahin zu kommen in den nächsten Jahren. Also wenn ich jetzt in 2 Jahren immer noch keine Pro-Card hätte, dann ist das für mich halt auch, dann würde ich sagen, okay, komm, dann kannst du es auch lassen. Weil, keine Ahnung, wenn man dann immer noch mit 25, 26, 27 immer noch keine Pro-Card hat, da brauchst du auch dann eigentlich nicht darauf abzuziehen, auf einer Olympia zu stehen. Und für mich ist das eigentlich so der Wunschgedanke, ich bin jetzt 23 Jahre alt, also so 35 finde ich eigentlich ein ganz angenehmes Alter, weil die Sache ist halt, es gibt halt auch noch ein Leben danach und ich möchte halt einfach nicht, dass ich, keine Ahnung, mir mit 40 immer noch bestimmte Substanzen in einer Diät gebe, die so dermaßen toxisch sind und für mich ist es auch ein Ziel, später eine Familie zu haben und vor allem auch für meine Frau dann vernünftig da zu sein, weil wir alle kennen das, man ist nicht zurechnungsfähig in der Prep und man lässt einfach viel Qualität weg und wenn ich später Kinder habe, möchte ich kein Leistungssportler mehr sein, weil egal in welchem Leistungssport du bist, deine Kinder werden darunter leiden und ich möchte nicht, dass wenn ich irgendwann Kinder haben sollte, dass sie unter meinem Lebensstil leiden müssen, sondern ich möchte komplett für sie da sein. Und deswegen mein Ziel ist es halt auch immer schon so mit Mitte 30 dann irgendwann Kinder zu bekommen, wenn das Ganze halt dann auch durch ist. Ja. Aber das sagt man jetzt, weil ganz ehrlich, wenn du dann, sag ich mal, im Lauf bist und mit 35 bist du voll in deinem Peak, dann wirst du auch nicht sagen, okay, nee, ich höre jetzt auf. Also deswegen, ich glaube, das sagt man immer gerne, aber
ja. Ja. Das hat ja auch zum Beispiel John Jewett gepostet, dass er niemals gedacht hat, dass er nach 35 noch Wettkämpfe macht und jetzt dann mit 37 wieder Olympia qualified. Übrigens, Mario, da haben wir letztes Mal drüber geschnackt, ne? Der hat ja auch mit Oxymetholon geladen, ne? Mit Oxys geladen.
Ja, John,
bei seinem Protokoll.
Ja, ja.
Hätte ich nicht gemacht, also der hätte einfach mal Carbs essen sollen, hätte ich jetzt gesagt, für einen besseren Look, aber hat gereicht, ne?
Ja. Was sagen wir eigentlich zu den Formbildern vom Chicago Pro, war das, glaube ich, ne, vom Justin Shire? Ja. Sah schon ein bisschen scheiße aus, ne? Aber ich glaube, das Licht war auch wirklich Katastrophe. Also das, wenn man sich auch mal die Vergleiche von allen anguckt.
Habt ihr dazu Arnold Burkhardts Story gesehen?
Ja, ja, das, so bin ich tatsächlich drauf gekommen, mal nachzugucken.
Ich überhaupt.
Ja, ja.
Erzähl du, Mario.
Adolf hat halt, ja, typisch Adolf, ne? Also sorry, aber hat halt, weil Justin Shire ja gerade abgeht, Social Media technisch, hat er halt so die schlechtesten Posen von ihm genommen, was der Rücken war, weil er halt unten noch ein bisschen Wasser und so am Rücken hatte, hat er die genommen, hat gefragt, sowas gewinnt, also heutzutage im Bro-Show oder so, irgendwas hat er geschrieben. Ja, wie gesagt, aber wenn du dir dann halt mal die Vergleiche anguckst von dem ganzen Wettkampf, so sah jeder am Rücken aus. Also da kann was mit dem Licht nicht gestimmt haben.
Außerdings Stanimal, weil der war ja wieder wüstentrocken.
Hast du live geguckt, Moritz?
Ich habe nur die Bilder gesehen danach. Normalerweise gucke ich jeden Wettkampf live, aber Alter, das hat 40 Euro nur für den einen Tag gekostet. Und da war nur Men's Bodybuilding, was wirklich interessant war. Classic und so war schon einen Tag vorher. Und da habe ich gedacht, ey komm, 40 Euro zahle ich jetzt mal nicht. Aber ich habe mir die ganzen Bilder und Videos dazu angeschaut. Ich persönlich hätte es John De La Rosa gegeben, muss ich ganz ehrlich sagen, weil der hat ein viel kompletteres Paket als Justin Shire gebracht. Justin hat natürlich seine zwei Posen, die outstanding sind, ne? Von Lat Spread und von Double Biceps, die sind halt crazy, ne? Weil er den perfekten X-Frame hat, ne? Aber er hat ein bisschen wenig Glut, Rücken ist natürlich super weit, aber Tiefe fehlt, also da ist auf jeden Fall noch was, wo er was draufpacken kann, und man sieht auch, dass er jetzt noch nicht 15 Jahre auf dem Level ist, ne, weil die Muskelqualität ist noch nicht so da. Ist mir auch bei Joan Pradell zum Beispiel aufgefallen, dem jungen Spanier. Ne, der ist von der Form super, aber die Qualität fehlt halt einfach noch. Und das sieht man bei Justin auch noch, finde ich.
Ja. Ich finde, Justin wurde aber auch sehr, sehr hoch gehypt, ne? Also, egal, ob das ein Podcast gewesen ist, mit Fuad oder auch schon so generell über Insta, das ist halt so, ne? Justin. Ist ein super Athlet, keine Frage, auch sympathisch, und sein Training und sowas, das ist alles Endstufe geil, also so ein Gewicht zu bewegen, so fast so Nick Walker-like, aber irgendwo auch so ein bisschen, dann finde ich ein bisschen too much, gehypt irgendwo.
Also, und davon nicht vergessen, der stand mit 222 Pounds auf der Bühne, ne, das sind nicht mal 100 Kilo.
Ja.
Also, ja. Und deswegen, also ich finde tatsächlich, ich hätte den mal gerne unter vernünftigem Licht gesehen, deswegen hatte ich eigentlich gehofft, dass er noch eine Pro-Show macht.
Wie groß ist der eigentlich?
Klein. Der ist richtig klein. Also ich glaube, der ist wie Mario. Also.
Richtig klein.
Nein, Moritz
sogar nicht noch kleiner als ich.
Ja. Ich meine, der ist 1,75 irgendwie sowas, oder?
Ja, da ist 100 Kilo halt echt nicht so viel für
einen Profi, nicht.
Ne? Ja. Wenn das wirklich 100 Kilo sind. Ja gut, aber Gewicht ist halt immer so eine Sache im Bodybuilding. Ne? Wenn du die runde Muskulatur hast, dann kannst du einfach mal 15 Kilo oder 20 Kilo schwerer aussehen.
Guck dir Mario an. Der wiegt 110 Kilo und der sieht auf jeden Fall im Live aus wie 125 oder 130 Kilo. Das war auch schon. Ich sag das immer dem Mario, weil er sagt immer, ich bin noch nicht so schwer. Aber die Sache ist halt, es ist so scheißig, auch bei mir. Wenn mich Leute sehen, glauben die auch nicht, dass ich so wenig wiege. So, das
Was siehst
halt,
du gerade?
Ja, ich wiege ja auch nur 112 Kilo.
So, wie groß bist du, Marvin?
1,94.
Ah, krass, okay.
Und die Sache ist halt, wenn Leute mit 120, 130 Kilo neben mir stehen, die sehen dünner aus als ich. So, keine Ahnung, wieso das so ist. Ich stand auch auf der Bühne damals, an meinem Netty-Wettkampf, da habe ich 85 Kilo oder so gewogen und neben mir standen Leute mit, keine Ahnung, 90 Kilo, 100 Kilo auf viel kleiner. So, selbst jetzt war ich noch 25 oder fast 30 Kilo von meinem Weight-Limit entfernt. So, und das ist halt.
Das Ding mit der Größe ist halt auch immer gerade mit so sehr großen Bodybuildern und Menschen, das wirkt dann aber halt auch nur live. Ne? Wenn du jetzt Bilder in Instagram postest, wirst du immer dünner wirken als jemand, der mit 1,60 seine Bilder postet. Ja. Das ist leider halt so. Aber in unserem Sport geht es ja Gott sei Dank um live. Weil ich weiß auch noch, als ich in Alicante den Tobias Hahnes erste Mal live gesehen habe und auch nur durch die Videos kannte ich, ich dachte so, Alter, okay, jetzt verstehe ich das mal. So, der ist schon gut fleischig. So, das wirkt nur in den Videos immer null so. Also gut, der sieht jetzt auch nicht aus wie ein Mädchen in den Videos, aber also in echt ist auf jeden Fall nochmal Next Level.
Das glaube ich.
Also Tobi hat wirklich, der hat solche Brüste. Also als der vor mir stand, ich habe den angeguckt, in der Offseason damals mit 150 Kilo, ich habe den angeguckt, ich habe mir nur so, Alter, willst du mich verarschen? Also das ist wirklich, der ist gegangen von der Seite und der hat wirklich so einen Brustkorb gehabt. Also es ist komplett krank.
Und trotzdem noch nicht Profi. Ne? Das, ich denke mal, er wird es jetzt bald schaffen, gehe ich tatsächlich von aus, ne? Weil er noch weiter Fortschritte gemacht hat, aber schon krass. Ne? Also was
wir halt, was die, was, keine Muskel, haben. Was die Muskelbäuche und so angeht, ist halt trotzdem nicht so gesegnet. Ne? Das ist
ja, auch klar. Beine halt, ne? Ja. Leider.
Ja.
Aber ich finde, er hat also bei Stefan ordentlich Progress gemacht, letzten Jahre jetzt.
Ja,
guck dir mal. Matt vorher war das ja immer so überfressen gefühlt und nachts aufgestanden für Mahlzeiten. aber ne, das ist halt irgendwie so ein bisschen, ich finde, das ist ja schon bei Stefan sehr gut aufgehoben.
Aber du hast das gar nicht beantwortet, Moritz. Was ist denn dein Punkt? Hast du für dich so ein Limit gesetzt, ein Alter, wo du gesagt hast, bis dahin möchtest du oder wegen Zielen später mit Franka oder sowas?
Also wir wollen auf jeden Fall beide keine Kinder, was schon mal gut ist. Dann kann ich halt Bodybuilding schön lang machen. Nee, aber ich weiß nicht, also da ich wirklich Bodybuilding so atme, habe ich mir da auf jeden Fall kein Alter gesetzt. Wenn ich jetzt irgendwann merke, dass ich nicht mehr konkurrenzfähig bin und dass es jetzt auch nicht irgendwie an was liegt, was zu fixen ist, dann werde ich natürlich sagen, okay, ich konzentriere mich jetzt mehr auf mein Coaching oder die Sachen, die dann halt da im Vordergrund stehen. Aber ich will es auf jeden Fall so lange machen, solange ich konkurrenzfähig sein kann, weil ich liebe Wettkämpfe, ich liebe Bodybuilding, alles drum und dran. Also ich habe schon so das Ziel, jetzt in den nächsten Jahren Profi zu werden. Also ich muss sagen, wenn ich jetzt nächstes Frühjahr die Pro-Card nicht hole, dann wäre es auf jeden Fall eine große Enttäuschung, muss ich sagen. Ja. Und
dann kommt hier die Enttäuschung für dich.
Gibt ja zum Glück ein paar mehr Shows. Nee, und ich will auch so viele Shows machen, also ich mache so viele Shows, bis ich dann habe oder bis ich dann halt auch einfach nicht schaffe. Bis ich dann merke, okay,
jetzt geht's raus. Profi starten, wenn du die holst im Frühjahr?
Wie ich dann aussehe, ne? Also momentan entwickle ich mich ganz gut, aber du weißt selbst, wenn du Bodybuilding-Profi startest, dann brauchst du nochmal eine ganz andere Muskelqualität. Da brauchst du sicher nochmal ein, zwei Jahre Offseason, um konkurrenzfähig zu sein, definitiv. Ne? Vielleicht mache ich mal einen mit, um einfach zu schauen, wie es aussieht. Ne? Warum nicht?
Also ich finde so, aber wenn du an so einem Wochenende eine Pro-Card holst, wo am nächsten Tag eine Show ist, kannst du das definitiv machen, weil why not? So ist ein Tag mehr.
Ja, ist so.
Aber sonst auf jeden Fall nochmal eine Offseason, ja.
Nee, und dann will ich schon so vor 30 mich auf jeden Fall für ein Olympia qualifizieren, weil angenommen, ich werde nächstes Jahr mit 25 dann Profi, habe ich halt 5 Jahre. Und was soll ich sonst in 5 Jahren mir für ein sonst anderes Ziel setzen, so, ne?
Ja.
Wenn ich schaffe. Ja. Ja.
Was ist dein höchstes Ziel? Hast du, würdest du es auch?
Das weiß ich nicht, das muss man dann sehen, ne? Weil ich denke schon, dass ich eine gute Genetik habe, auf jeden Fall. Aber beim Profis haben viele Leute eine sehr, sehr gute Genetik. Ne? Gerade wenn du dann bei den Besten der Welt bist, die haben alle eine Bombengenetik und dann musst du halt gucken, wie du daneben aussiehst oder eben auch nicht.
Gibt es denn so bestimmte Pro-Shows, wo du sagst, du willst sie unbedingt mal mitmachen?
Also von den Locations her fand ich Portugal schon richtig geil, muss ich sagen, so was Europa angeht. Gerade wenn du dann auch auf dieser Platte stehst, wo du hochgefahren wirst. Das hat schon was, auf jeden Fall. Und ansonsten, eine Arnold ist natürlich auch was richtig Geiles. Safe. New York Pro hat so ein bisschen an Glanz verloren, muss ich sagen. Fand ich jetzt nicht so beeindruckend. Ich fand auch, das sah eher aus wie so eine Two Bros Show, ehrlich gesagt. Ne? Ja. Sonst habe ich nicht so spezifisch was, muss ich sagen. Nee.
Es kommt ja bald die Arnold Classics UK, ist ja jetzt aufgekauft worden von Arnold. Ich nehme mal an, die wird dann auch ein bisschen an Prestige gewinnen, noch so die nächsten Jahre, die nächsten 2 Jahre.
Da will Dings mitmachen, Jordan Gomez, der beim FIBO-Wettkampf mich geschlagen hat und Pro geworden ist.
Ja.
Also wenn ich, jetzt ohne Scheiß, wenn ich Bilder von dem mir jetzt anschaue, der sieht sowas von brutal aus. Der sieht aus, als würdest du nirgendwo mehr auf seinem Körper irgendwo Muskeln platzieren können. Ja, der sieht wirklich freaky aus. Und wenn jetzt so Bilder von mir daneben, siehst, denke ich so, Alter, da sind 30 Kilo zwischen, ne? Aber auf der Bühne sieht es dann trotzdem knapper aus und der Hedges meinte auch, dass es dann knapp ist. Das ist halt immer so dieses Instagram-Ding, ne?
Ja, sowieso. Und halt auch die Selbstwahrnehmung einfach, ne?
Ja, safe.
Gewicht ist einfach irrelevant, das merke ich immer wieder. Es ist im Endeffekt einfach scheißegal.
Das fand ich auch krass bei Vlad jetzt, den Vergleich von Instagram. Habt ihr das Instagram-Bild gesehen mit der Sidechester von ihm?
Ja.
Das sah ja aus, als würde er Mr. Olympia gewinnen auf dem Bild.
Ja.
Das sah ja absolut crazy aus. Und dann in echt, also ich habe selten jemanden so schlecht posen sehen. Also wirklich, das war ja mal eine richtige Katastrophe. Ja. Und ich meine, der kriegt ja alles da quasi in den Arsch gepustet, quasi da, wo er ist in Kuwait oder sonst auch immer trainiert. Ne? Wie kann man denn nicht mal die Zeit nehmen, sich 10 Minuten am Tag für Posing zu nehmen, dass man da so postet? Also das fand ich wirklich nicht verständlich.
Weil es denen schlichtweg egal ist, weil diese Kunstform verloren gegangen ist, die wir früher hatten. Guck dir mal Pro-Shows aus den 90ern und aus den 80ern an. Jeder da von denen hat eine Kür hingelegt, die du original als Tanz aufführen könntest. Die konnten alle posen, die konnten, sahen alle vernünftig aus. Und das ist der Punkt, die Leuten ist es egal geworden, wie sie auf der Bühne stehen. Denen geht es einfach nur noch darum, hart zu trainieren und trocken zu sein. Also ich hatte wirklich in Schweden, ich hätte weinen können, als ich quasi beim Bodybuilding, als ich zugeguckt habe. Ich hab die angeguckt, ich dachte mir einfach nur so, ihr müsstet eigentlich alle von der Bühne geschmissen werden. Also sorry, aber da brüllen die da rum bei der Muskelmaske. Ich denke mir, ihr seht so scheiße aus dabei. Ihr habt null Ahnung. Ich finde es halt einfach wichtig, das ist ja, du musst ja überlegen, sitzt da im Publikum und Arnold hat das damals immer perfekt gemacht. Du willst es ja auch verkaufen. Du willst ja auch Menschen ansprechen. Und dann sitzen die da. Und das sieht ja nicht schön aus. Das sieht nicht toll. Das sieht einfach nur, guck meine Muskeln an und du verkörperst das, was die meisten Menschen über dich als Bodybuilder denken. Egomane, der einfach nur trainiert und allen zeigen will, wie toll er ist. Aber dass das eine Kunstform ist, das verstehen die meisten.
Ja, deswegen ist schade. Die meisten fangen dann irgendwie zwei Wochen vorher an, nochmal die Kür zu üben oder irgendwie oder eine zu erstellen. Und Posing ist eigentlich eine Sache, was halt in der Offseason auch gemacht werden sollte. Ne? Ich muss sagen, ich habe das auch ich pose auch nicht in der Offseason und habe auch in der Prep das echt spät angefangen, das Ganze. Weil man einfach dann irgendwie am Ende lethargisch ist und müde, keinen Bock hat und so das alles zu machen. Geht mir jedenfalls so. Aber eigentlich, wie Marvin schon sagte, ne, das muss eigentlich laufen, ne? Weil das einfach so Verkörpern des eigenen Körpers schon irgendwo ja, wichtig ist und schön auch irgendwo ist, wenn du gut posen kannst, keine Frage, ja.
Also ich finde, man muss da ein bisschen unterscheiden zwischen Kür und Grundposen, weil im Endeffekt, die Kür mache ich zwei Wochen vorher, weil im Endeffekt, es wird nicht bewertet, warum soll ich da so viel Energie reinstecken? Aber die Grundposen, das ist ja quasi das, wofür ich genauso, wie ich mich halt präsentiere und wie ich bewertet werde. Da kann man halt dann schon die Energie reinstecken und das verstehe ich halt nicht. Wenn man jetzt eine scheiß Kür macht, ja gut, mein Gott, ist halt so, dass es nicht bewertet wird, sollte vielleicht bewertet werden, aber es ist nun mal so und dann ist es einfach ressourcenorientiert, da nicht so viel Energie reinzustecken, finde ich.
Ganz ähnlich, wie die GmbF das macht, ganz gut, dass bei Classic Physik die Kür, ich glaube, 30% in die Bewertung einfließt.
30%, ich glaube sogar 50%,
wenn mich alles täuscht. Das ist ja so relativ viel auf jeden Fall. Ich denke, wenn das bei NPC auch so wäre, dann hätten wir nicht so viele Chaos-Athleten bei Classic Physik. Ich fände das ganz cool, ehrlich gesagt, weil ich finde auch zu Classic gehört posen können, so ein bisschen Rough Diesel-mäßig, so, es gehört schon dazu.
Safe, absolut.
Ja. Bei Bodybuilding hat es nichts zu suchen, finde ich auch. Also deswegen bin ich ja da auch erstmal raus. Aber deswegen bin ich auch so Team Moritz, der zwei Wochen vorher seine Kür irgendwie übt. Ne, Marvin, haben wir. ich finde bei Classic Physik, gerade was Kür angeht und sowieso auch Posen generell in allen Klassen, sollten aber auf jeden Fall sitzen, ja.
Also ich hab halt auch so ein unfassbar schlechtes Taktgefühl. Ich könnte, glaube ich, gar nicht so eine langsame Pure machen zu irgendeinem Grind-Song. Weil ich würde die ganze Zeit aus dem Takt raus sein. Und das würde mich schon selbst triggern, weil ich das merke, dass ich aus dem Takt raus bin. Und dann denkt man, den anderen fällt das noch viel mehr auf, als einem selbst auffällt. Deswegen, ich brauche sowas richtig Stupides. Das hatte ich auch noch nie, dass ich irgendwie aus dem Takt gut kann,
tatsächlich. Die Sache ist aber, das zu erkennen und dann einfach das Beste rauszuholen, ist ja schon, das ist ja schon ein Win. Wenn du hingehst und sagst, dafür möchte ich wenigstens jede einzelne Grundpose perfekt posen und vor allem, ich habe auch einen Übergang drinne und sehe nicht aus wie so ein, keine Ahnung, wie so ein Kühlschrank, der sich einfach nur dreht.
Wie so, Emir, halt, der immer erstmal auf seine Füße guckt, so, oh, okay, Beine.
Aber die Leute, die auch immer rumtatschen müssen, die immer auf der Bühne stehen und erstmal so suchen. So, ja, yeah. Was suchst du da? Du hast da ein Bein.
Das wo weißt ist der Beuger? Wo ist der Arsch? Ja, okay.
Ja, aber ich finde halt einfach wichtig, dass man das Beste rausholt, weil die Sache ist, das ist ja auch in Genetik. Kannst du überhaupt so gut posen?
Was ich also teilweise aber auch zumindest bei Amateuren wichtig finde, und da wurde ich teilweise auch gut gelobt, wobei es dann auch im Nachhinein oft ein bisschen zu fast aussah, bei mir fand ich, aber du solltest auch schon gucken, dass du zeitig in die Posen reinkommst, finde ich. Ja. Wie gesagt, gerade bei den Amateuren, weil machst den Kampfrichter noch nicht so schwer. Ich finde es immer so lächerlich, wenn Amateure dann so tun, als hätten sie einen 3-Meter-Rücken und bauen den dann 5 Stunden auf, wo du dir so denkst, so Junge, wir sind eigentlich alle schon fertig mit der Pose. So. Mhm.
Vor allem, die gucken dich eh nicht mehr an.
Nee, also das ist ja, du verbaust dir ja alles selber in dem Moment. Wenn alle schon aufgebaut sind und du machst hier noch und bewegst hier noch und spannst hier, was weiß ich, noch gerade deinen unteren, nicht definierten Tree an, dann.
Ja.
Ja, das finde ich auch grundsätzlich bei so Bikini-Klassen und so immer so albern, dieses ganze Rumgehampel und so. Da hätte ich auch grundsätzlich auch bei Mans Physik teilweise, wie sie dann immer hier mit den Armen rumfummeln und so. Was soll das? Also, wäre auch gar nicht meins.
Ich kann mir Mans Physik auch gar nicht geben. Also auf der Dennis James habe ich das erste Mal live gesehen. Ich habe direkt zu Stefan geschrieben, Alter, wie kann man sich das angucken? Hat er nur gelacht. Aber es ist halt, ich finde das auch, also, keine Ahnung.
Was ich auch persönlich immer ganz schlimm finde, ist einfach bei sämtlichen Frauenklassen, aber bei den Frauen-Bodybuilding-Klassen, sag ich mal, bei Figur, Physik und so weiter, dass die einfach nicht ganz normal eine Faust bilden, wenn die eine Doppelbizeps machen. Ich finde immer, man sieht das jetzt nicht, weil es auf Bodybuilding auch wird, aber immer diese verkrampfte Hand, was soll denn? Soll das aussehen, als hätten die einen Schlaganfall oder was? So, ballt doch einfach eine Faust, das sieht komplett albern aus. Ja.
Aber da können manche so gut posen. Also auf der Dennis James, da waren auch ein paar, ich glaube, das war tatsächlich Physik. Also das ist, also wenn du so eine Frau bist, die wirklich so ein Taktgefühl hast für einen Tanz plus so einen Körper, also ich war sowas, also meine Freundin auch, wir waren beide so im Bann. Also ich muss echt sagen, dass da wirklich viele Frauen viel mehr Liebe und Leidenschaft in das Ganze reinstecken als Männer. Also du siehst das auch, wie die auf die Bühne gehen. So, das ist
manche Frauen kommen ja auch so ein bisschen aus dem Tänzerhintergrund manchmal noch. Mhm. Das merkst du dann halt, dass es so ein bisschen drin ist.
Ja, bei Frauen musst du aber ja schon fast Physik gehen, dass du irgendwie was Interessantes machen kannst, weil sonst hast du da Figur einmal im Kreis drehen und nach Hause. Sonst hast du da Bikini ein bisschen rumgefuchtelt und Wellness zeigt dein Arsch in den Kampfrichtern. Also so richtig Posing ist ja erst ab Physik und deswegen finde ich auch viele Frauenklassen echt relativ langweilig.
Ich hab das auch Laura schon gesagt, ich würde das als Frau nicht machen, diesen Sport. Bin ich ganz offen, würde ich nicht machen. Das wäre es mir nicht wert.
Niemals. Vor allem auch so viele Profis.
Ich glaube, als Frau würde ich Powerlifting machen. So, da hast du wenigstens Erfolge, so richtige, auch messbare Erfolge. Weil gerade bei Frauen, bei Bikini oder so, ist ja, sorry, aber ist komplett gewürfelt, muss man, also.
Ja. Nee, und außerdem, wenn du jetzt zum Beispiel so ein guter Physik-Pro bist, ne, es gibt ja viele Frauen, die da wirklich erfolgreich sind, das interessiert halt auch gefühlt niemanden. Das ist wirklich, die haben teilweise 800 Follower, 700 Follower auf Instagram. Wenn wir mal einen europäischen IFBB-Pro, der 700 Follower hat, egal, also irgendeinen männlichen.
Du, und wie viele Podcasts werden die ganzen Frauenklassen übersprungen, so nach dem Motto, ja komm, wir machen Bodybuilding, ja. Frauen, lass mal, juckt eh keinen, so weißt du.
Das ist ja auch immer generell das Thema. Also Bodybuilding ist ja, also ich habe mal Laura so eine Bubble aufgemalt, so von Bodybuilding-Relevanz und wie es immer noch kleiner wird. So. Und dann hast du so Bodybuilding, was eh schon für die gesamte Bevölkerung eh schon komplett unrelevant ist eigentlich. Und dann hast du ja innerhalb von Bodybuilding noch Bubbles, die komplett unrelevant sind. Ja, also da hast du teilweise Natural-Bodybuilding, was eine Mini-Bubble im ganzen Bodybuilding ist. So, dann hast du dieses Frauen-Bodybuilding, was auch nochmal eine Mini-Bubble ist. Dann hast du quasi im Natural-Bodybuilding hast du noch Frauen-Bodybuilding, was die allerkleinste Bubble wahrscheinlich ist. Und manchmal überlege ich mir echt so, Und die Leute tun ja teilweise so, als wären sie der Zentralpunkt der Welt, ne? Und da frage ich mich manchmal so, wie könnt ihr euch das einreden? Also ich wünschte, ich könnte das manchmal, weil, ne? Das ist halt schon.
Wobei ich schon sagen muss, wir leben echt in einer geilen Zeit. Also es wird ja immer größer und auch natürlich aufgrund von Social Media und TikTok und dem Ganzen. Aber heutzutage, die meisten Menschen wissen, wer Chris Bumstead ist. Also ich kenne wirklich auch Randoms, die haben nichts mit Gym zu tun. Wenn ich denen sage, wer ist Chris Bumstead? Ja, der ist doch hier Olympia, ne? Oder auch Urs. Ich bin auf der Arbeit bei mir. Ich war, Team-Meeting hatten wir, da sind Leute, ja, Urs Kalicinski, ja, den kenne ich. Ich habe nichts mit Bodybuilding zu tun, gar nichts. Mhm. Die kennen den.
Ja, ja.
Ja, das sind aber natürlich auch Leute, die das Beste draus machen und auch massentauglich gewissermaßen sind. Frag mal irgendwelche Leute im Studio, wer Hardy Schupan ist.
Und das ist ein Mr. Olympia. Und das ist der Punkt. Wenn du Mr. Olympia bist, finde ich, musst du dich einfach auch vermarkten können. Zum Beispiel Brandon Curry hat das damals sehr gut gemacht. Ne? Auch der Punkt. Oder klar, Phil, der hat einfach komplett eben, sag ich mal, Sachen rausgehauen, wo die Leute dachten, das kann man doch nicht sagen. Er hat einfach, ja, und damit kommst du halt auch. Guck dir Max an. Max macht das ja auch nur so. Die Leute regen sich alle über Max auf, aber er wird immer reicher und immer größer, weil er eben Dinge sagt, die sich Leute nicht trauen auszusprechen. Und deswegen ist er auch da, wo er jetzt ist in Deutschland.
Eigentlich macht Max gerade alles richtig, was man richtig machen kann, ganz ehrlich.
Ja.
Also, sei es Business, sei es mit dem Coaching, so, das ist einfach so.
Ja.
Ich weiß nicht, mir tut das immer so ein bisschen im Herzen weh, wenn ich sehe, wie er sich seinen ganzen Körper voll tätowiert hat, weil ich weiß, du kannst nie wieder richtig auf die Bühne gehen.
Also ja.
Ich denke so, lass das doch einfach, was soll das?
Ja, aber manche machen das ja genau aus dem Grund, so, um sich selbst davon abzuhalten, es nochmal zu tun, so quasi.
Ja, ja.
So. Ich sehe schon mal Mario kommen. Also in fünf Jahren hat er gar keinen Bock mehr auf Bodybuilding und hackt mich komplett.
Nee, habe ich auch gar keinen Bock drauf. Also ich mag ja Tattoos, aber überall auf dem ganzen Körper muss jetzt auch nicht sein. Auch nicht so meins.
Ja, aber Urs macht zum Beispiel auch einfach verdammt alles richtig. Ne? Ich verstehe auch gar nicht, wie viel Zeit der Junge hat und wie der das alles hinbekommt, ne? Weil der hat ja seinen ganzen Tag durchgeplant und der macht das mit einer Lockerheit. Das ist wirklich selten, krass, dass du einen Bodybuilder hast, der so outgoing ist, ne? Der überhaupt nicht so in sich gekehrt ist, weil die meisten Bodybuilder sind ja eher sehr ruhig, ne? Interessieren sich mehr für sich selbst, wollen ihre Ruhe haben, aber er ist halt sowas Gegenteil und deswegen kommt es wahrscheinlich auch so gut an.
Ja, wir müssen ihm dankbar sein auch, weil er macht den Sport groß. Er macht es zu einer Fläche, die immer interessanter wird. Wegen ihm werden auch die Preisgelder höher gehen, weil die Leute anfangen, es zu gucken.
Ja. Er macht das absolut perfekt.
Mit dem Reisen immer krass, weißt du? Also er ist halt echt so viel am Rumreisen mit seiner Freundin und ich denke mir immer so, also Reisen, so der Gedanke ist eigentlich immer erstmal nur Stress, weil du weißt, okay, irgendwie Gym suchen, gut, Küche, Apartment so. Aber er ist halt immer so, ja, dann ist er da irgendwie in irgendeinem Dschungelgym in Brasilien gewesen und hat da irgendwie Chicken Paella von der Straße gehabt oder was weiß ich, keine Ahnung.
Ich glaube, das ist tatsächlich auch, habe ich ja auch gerade eben, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, zum Ole gesagt, dieses Thema Genetik bei Bodybuilding, da spielen halt ganz viele Sachen rein, die manche nicht auf dem Schirm haben, denke ich. Und was auch ein Thema Genetik ist, ist, wie krass reagierst du auf Stress? Also bist du von Haus aus ein Mensch, der gelassen ist, oder bist du ein Mensch, der bei jedem Scheiß den heftigsten Cortisolausstoß kriegt und gleich Fight-or-Flight-Modus anschaltet?
Ja, so absolut.
Und ich glaube, Urs ist halt einfach eine sehr chillige Person, die sich nicht ablenken lässt, nicht aus der Sache bringen lässt, nicht stressen lässt. Und dann kann der das halt mal easy machen. Ja, klar, also klar hat er natürlich auch seine Unterstützung. Ich glaube, wenn er jetzt seine Frau, seine Freundin nicht hätte, wäre das auch jetzt nicht alles so einfach oder so, aber da gehören solche Eigenschaften, denke ich, auf jeden Fall auch dazu.
Also meine Erfahrung ist auch, je höher das Niveau ist auf den Wettkämpfen, desto gechillter sind die Leute auch hinter der Bühne. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinen Leuten da bei GmbF sind, da ist jeder so nervös, keiner redet mit einem, die sind alle total hippelig. Und wenn ich jetzt hier bei dem Pro Qualifier in Portugal war, wir haben die ganze Zeit uns unterhalten davor, bis wir quasi auf die Bühne raufgegangen sind. Das war total entspannt. Und ich denke, das ist auch auf Olympianiveau tatsächlich so, dass die Leute da alle gechillt sind.
Ja. Mir war es genau andersrum. Also es war zum Beispiel in Schweden hinter der Bühne, die standen da alle und ich war die ganze Zeit am Grinsen, ich war halt richtig Bock auf die Bühne zu gehen und die alle standen da, total Angst in den Augen und ich dann so, jo, wie geht's euch, alles gut? Und die schon so, boah, dieser kleine Junge fuckt uns voll ab. Also, ja, wie alt seid ihr denn? Und dann so, ja, die waren, ich war halt mit Abstand der Jüngste da und die haben sich alle fast in die Hose geschissen und ich war so, ja komm, ich dachte mir einfach nur so, ey, wir sind doch jetzt eh nur deswegen hier, jetzt können wir eh nichts mehr ändern und ich hatte voll Bock und die alle voll Angst gehabt und dann total genervt mit ihrem Film und so. Ich finde eben das Geile, dieses Unterhalten, das ist doch das Geile an diesen Shows. Ja.
So, ich finde es auch immer ganz schlimm, wenn Leute hinter der Bühne tun, als wäre das jetzt... Du kannst ja eh nichts machen. Du kannst ja hinter der Bühne kannst du ja nichts machen, was dir gleich irgendwie einen Vorteil verschafft oder so. Und wenn du dich da jetzt irgendwie in irgendeine Scheiße reinredest und glaubst, du musst da gleich wie ein Spartanier rausrennen, hilft dir das sicher nicht, denke ich mir immer.
Im Gegenteil, deine Ausstrahlung. Du musst lächeln, musst locker sein. Ja. Ich weiß nicht, ich glaube Jordan, also JP hatte das mal in einer Story geschrieben, dass viele Bodybuilder einfach vergessen, du gehst nackt in einen Tanga auf eine Bühne und du gehst jetzt nicht gerade in Käfig, in Octagon und chill mal, komm mal runter, du bist einfach nur ein Bodybuilder. Und das denke ich mir halt auch immer so, wir gehen da nackt auf die Bühne, wir wollen das vermarkten. Also Bodybuilding ist, das ist ja so eine Kunstform, die ganz eigen ist und man geht ja nicht zu einem Kampf hoch und muss sich davor so krank motivieren, so, oh, ich gehe jetzt da raus.
Das kannst du vor einem Lift machen. Das kannst du 360 Tage vor dem Wettkampf machen, aber nicht am Wettkampftag. Genau, das ist es.
Das Ding ist ja, wir machen es auch alle freiwillig, weil wir es lieben oder Bock drauf haben, so, ne? Und wenn du Leute auf der Bühne siehst, die dann mit so einem Gesicht auf die Bühne gehen und so nach dem Motto, boah, die Prep war scheiße gewesen, ich habe die letzten Wochen keine Carbs gehabt, mir geht's so dreckig, bla bla bla. Das ist halt irgendwo Müll so, ne? Dann mach's halt nicht, wenn du keinen Bock darauf hast. So.
Ja, vor allem, es geht ja jedem so. Es geht ja genau jedem so.
Ja, genau. Also
das ist ja auch immer dieses so, ja, ich habe so krass gelitten, so, ja, Junge, jeder hier hat gelitten.
Ja, safe.
Außer Lionel Bajecki, der hat gar keine Diät gemacht.
der war total voll beim Nickes noch.
Tatsächlich.
Das fand ich aber auch so bei Blessing schon wieder so krass, ne? Also, der Typ hat ja einen irren Frame, gerade im Oberkörper, ne? Ich sag mal, wenn der jetzt in Chicago sich entschieden hätte, nicht 6 weeks out, sondern 3 weeks out zu kommen, hätte er die Show gewonnen. Gehe ich 100% von aus.
Ja, die Beine sind aber zu dünn.
Ja, die sind zu dünn, weil sein Oberkörper riesig ist, ne? Die sind im Vergleich zu Justin und Co. sind die nicht dünn, die Beine. Aber er müsste halt einfach mal in Condition kommen, ne? Und ich verstehe auch nicht, wenn das, zum Beispiel jetzt bei Lionel Bajecki, ne, man hat ihn, letztes Jahr hat sich jeder über ihn lustig gemacht, jeder, ganz Social Media, jeder Bodybuilder, sogar Ian und so, haben Posts dazu gemacht, wie man sich so auf die Bühne stellen kann. Ey, dann mache ich doch 3 Stunden Cardio am Tag, dann esse ich doch überhaupt nicht, sperre meinen Kühlschrank ab, aber mach doch alles, als mich nächstes Jahr exakt in der gleichen Form nochmal auf die Bühne zu stellen. Wie kann man das machen? Das geht echt nicht in meinen Kopf rein.
Vor allem so jemand, wenn der in Form kommt, dann ist das ein Top 10 Olympia-Athlet.
100%.
Oder wenn ihr das so seht, ne, ich meine hier Nico Stallone, so aktuelles Thema zum Beispiel.
Ja, wollte ich gerade sagen, wollte ich gerade ansprechen.
Was sagt man dazu, ne? Ich meine, der Typ hätte eine Olympia-Quali holen können dieses Jahr. Der hätte schon längst eigentlich stehen können da oben. Sieht unfassbar gut aus. Aber da halt einfach nicht diese Disziplin zu haben, um sich mal ein bisschen, ist doch jetzt egal so, aber
keine Ahnung. Ja. Ich glaube, das ist nicht ein Disziplinproblem. Das ist so, wenn du die Charaktereigenschaft hast, alles, was schief geht, immer auf andere zu schieben. Einfach. Und das merkst du ja daran, wenn eine Person jetzt schon den 7. Coach hat und dann wieder der Coach schuld dran ist, dass du versagt hast. Und alles, was Tom du machst, lief ganz gut, aber die anderen sind schuld.
Ja. Ich finde, in dem Podcast mit Max und hier Torben hat das Max ein bisschen so aus seiner Sicht mal erklärt und da hat er Sachen rausgehauen, die halt, glaube ich, nicht so auf Insta vorher klar gewesen sind und also das Wahnsinn, was da eigentlich abgegangen ist hinter den Kulissen, so wirklich Wahnsinn, wirklich. Also
nenn mal ein paar Stichpunkte, ich habe davon nichts gehört. Also ich höre mir keinen Podcast an, außer diesen hier natürlich.
Den du aber nicht 5 Sterne geben wolltest.
Ich hab's doch gemacht.
Ja, ich meine, wir wissen alle, dass Nico das Gym zu Hause hat, ne? Der hat ein komplettes Hammer-Strange-Gym zu Hause. Der hat Fulltime-Bodybuilding, der hat keine Verpflichtung, der hat keine Arbeit, wo er irgendwo morgens hin muss. Die finanziellen Mittel hat er anscheinend irgendwie auch durch den Schwiegervater von, also ne, das ist irgendwie alles gegeben, er muss es halt nur irgendwie machen. Und dann im Nachhinein auch mit PD da über Max Sachen zu behaupten, da, was Max ihm aufgeschrieben hätte und selber dann auf eigene Faust irgendwas gemacht hat, also völlig Katastrophe, völlig chaotisch. Und auch die Big Zone-Videos, die da teilweise mit ihm dann da publiziert worden sind, das war ja auch nicht gestellt, das war halt wirklich ernst gewesen so. Und da hat man, glaube ich, in Max' Augen auch gesehen, was gerade da für eine Wut herrscht. Und Nico dann irgendwie so ein kleines Schulkind so, ja, nachher essen gehen oder was so, weißt du? Also, keine Ahnung, das war halt so,
ja. Die Frage ist halt, ob es wirklich Disziplin ist oder ob da halt echt einfach eine Essstörung hat und da nicht mal wirklich was fühlen kann, weil es ja irgendwo kann es ja auch krankhaft sein. Das ist mal ganz vorab, ich denke, dass es auch viele Leute haben, die vielleicht nicht ganz in Condition kommen und die jetzt mal wieder cheaten vor dem Wettkampf. Aber ich fand das ganz amüsant, wie Max gesagt hat, der schickt ihm ja auch immer nur Spiegel-Selfies, ne? Der macht ein Selfie im Spiegel von vorne und von hinten, schickt das Max. Ja, und der schickt ihm halt auch immer nur Bilder, wenn er gegessen hat. Dann denkt er so, oh Max, guck mal, wie prall ich wieder bin, obwohl er so 0 Carbs hat, weißt du?
Ja.
Ja, weil dann denkt er halt, okay, ich sehe jetzt geil aus, weil ich habe gegessen, kann ich ja jetzt weiter essen, aber das ist halt so.
So dann morgens vergessen, eine Trier zu nehmen und so, dann sagt
er. Aber genau da bist du ja auch wieder beim Thema. Da bist du ja auch wieder beim Thema Coachability und das ist eine Sache, die habe ich als Disclaimer in meinen Calls. Wenn du so eine Person bist, dann bist du nicht, dann bringt dir jeder Coach der Welt nichts. Weil wenn du schon die Sachen nicht so schicken kannst, dass du ehrliches Feedback drauf kriegst, was erwartest du denn dann von deinem Coach? Wie soll er dir denn dann irgendwie helfen?
Und ich glaube, Max ist auch jemand, der da sehr, sehr einfühlsam rangegangen ist. Soll er mal zu einem, Chris gehen, so, Chris Esito, wo dann irgendwie jeden Tag ein Update kommt mit heute mal Fisch, morgen Fleisch oder sowas, oder was weiß ich, was er immer umswitcht in seinen Plänen. Das wäre ja noch mehr Katastrophe für ihn, so, weißt du?
Ja, oder einfach mitten in der Nacht aufstehen und noch Cardio machen, hat er auch so Stories mit
Ja, Wahnsinn, wirklich Wahnsinn.
Man muss einfach ein Handy auf stumm schalten lassen, dass er die Cardio aufschreiben kann.
Einfach so nach 3 Tagen melden, so, oh, ich ganz schlechtes Internet, sorry.
Ne, bin ich ja gespannt. Wochenende, apropos, das sieht der Wochenende, ist ja wieder Big Man Weekend. Ja. Ich denke, es wird ein Dreikampf da. Emir gegen Roman, gegen den Josema, der 21 ist einfach. Das ist ja so ein Freak, ne? Bin sehr gespannt, wer es so, was sagt ihr?
Also, ich persönlich glaube, Roman wird es holen. Weil. Also er war ja, also mit Emi und ihm ist halt, das ist halt, ich hatte mit Magisch drüber gesprochen, also beide haben ja wirklich mit Abstand das Bestpaket gebracht und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich Emis Form gesehen habe, ist mein Kiefer runtergefallen, weil ich nicht gedacht hätte, dass er so extrem trocken kommen kann. Und gerade die Teilung in den Quads, da siehst du halt wirklich, wenn du richtig hart kommst und du hast eine Schwäche in einem Muskel, kannst du das ausgleichen. Also leicht. Natürlich muss trotzdem eine gewisse Masse da sein. Also es kommt drauf an, wie beide an dem Tag dastehen. Ich würde jetzt sagen, wenn sie so kommen wie beim letzten Wettkampf, wird Roman das Ding insgesamt holen und Emir wird Zweiter. Wenn Roman einen Ticken off kommt, dann könnte Emir tatsächlich vorbeisneaken und den Ersten holen.
Bei Roman ist eigentlich nie die Frage, ob der Conditioning technisch off kommt. Bei Roman ist eher die Frage, ob er wieder zu flach dasteht.
Ja, das wäre halt fatal, ne? Also Roman kann die Form eigentlich nicht besser bringen, als er die jetzt am Wochenende gebracht hat. Oder letzten Wettkampf gebracht hat, das war in Portugal. Er könnte halt mal eine vernünftige Side-Chest und Side-Tricep stellen, aber...
Hat er wohl geändert.
Hat er, glaube ich, geändert, ne? Ja. Das könnte er doch besser machen, aber Emil kann noch besser kommen, weil er war jetzt in Alicante, war er halt überladen, ne? Das hat man gesehen. Und er war jetzt halt komplett flach in Portugal. Natürlich war er dann super conditioned, aber der könnte halt einfach noch ein bisschen voller kommen, dann wird er noch besser aussehen, 100%.
Ne? Der hat ja nichts gegessen, ne? Der hat ja gar nicht geladen, der ist ja komplett...
Minimal hat der geladen. Also die müssten einfach mal einen Mittelweg finden. Ich weiß auch nicht, warum Masito die man gar keine Kapsel gegeben hat. Vielleicht einfach, um zu zeigen, ey, ich bin hart, so nach dem Motto, jetzt erst recht, wie ich es gerade schon bei Lionel und bei Jackie gesagt habe, aber das war sicherlich das beste Paket, was er bringen kann.
War nicht irgendwie auch krank gewesen die Woche vorher oder so, ja. Peak Week und so, also...
Ja, das hat Max doch auch erzählt, dass er irgendwie aus dem Auto gestiegen hat, erst mal Blut gekotzt ist. Ah, moin.
Ja, moin, Emil. Vor allem, der hat jetzt auch noch Chris dabei, das heißt, der ist vielleicht noch gechillter, weil er einen Freund dabei hat. Weil der Chris Kall ist ja mit ihm mitgeflogen jetzt. Das heißt, der kann ihn einfach auch noch beruhigen, ihm ein bisschen reinreden, er hat einen alten Freund dabei. Es wird ihm auch helfen, sehr wahrscheinlich, die bessere Form zu bringen noch.
Bin gespannt, ja. Auf jeden Fall. Wobei, man muss sagen, Josema hat ja beide schon geschlagen, ne? Also war es in Alicante? Ja. Da hat er sowohl Roman als auch Emil geschlagen.
Ich glaube aber nicht, dass er dich schlagen kann an dem Wettkampf, muss ich sagen.
Wird spannend auf jeden Fall.
Was glaubst du?
Also ich glaube, wenn Emir komplett on point kommt, gewinnt er gegen Roman. Also wenn er wirklich die Mitte findet zwischen den beiden Wettkämpfen. Und Josema war halt eigentlich schon on point. Ne? Der braucht halt einfach noch ein bisschen Zeit. Ne? Wenn einer von den beiden aufkommt, gewinnt er das. So, ja. Denke ich. Der Rest ist eigentlich so kein gutes Profiniveau von den Leuten, die da auf dem Wettkampf sind.
Was war eigentlich mit Kevin? Also Kevin Gebhardt wurde irgendwie gelistet, jetzt nicht mehr.
Echt? Ist ja, ich wusste gar nicht, dass er im Prep ist. Ich verfolge den gar nicht so
tatsächlich. Keine Ahnung.
Also ich glaube nicht, dass ich bin nicht tatsächlich letztens gerade wieder über sein Profil gestolpert und sah jetzt nicht so nach Prep aus.
Ne. Das waren die Urlaubsstories, wo er am Fressen gewesen ist, ne?
Ja. Ja, ich weiß gar nicht, er hat auch irgendwie einen Darm, der ist irgendwie fünfmal so lang wie der Darm von normalen Menschen oder so, habe ich gehört. Und deswegen hat er übelst viele Probleme mit der Bauchkontrolle und Darminhalt und so.
Wie so eine Kuh. Ja, das sieht man ja.
Also ich glaube, er war jetzt die letzten 3 Wochen gefühlt nur im All-You-Can-Eat-Urlaub und hat jeden Tag Scheiße gefressen. Das war seine
Ist der eigentlich immer noch bei Milos?
Ja. Aber ich glaube, der macht nicht genau, was Milos ihm sagt.
Nee, glaube ich auch
nicht.
Der weniger. Ja, das ergibt dann halt auch keinen Sinn. Dann gehe ich zum Coach, wenn ich das nicht einhalte.
Ja. Denke ich mir auch.
Aber Milos hat wieder den Insulinknopf. Durchgedrückt.
101, let's go, come on.
Manchmal drückt er so auf die Null und lässt den Finger nicht mehr los. Aber aber Milos höre ich tatsächlich auch ganz gern Podcast mit ihm. Es ist immer amüsant, auf jeden Fall.
Ja, auch wie der früher aussah, ein absolutes Vorbild. Also der hat so eine geile Physik gehabt früher, finde ich.
Kennt ihr das, was Nasser als von Buddy, der hat ja irgendwie so Interview gegeben und übelst über Milos abgelästert, was er alles gemacht hat?
Echt?
Müsst ihr euch mal anschauen. Er hat ihn irgendwie immer so Clown Milos genannt, weil Milos wollte immer Stoff von Nasser haben und immer gefragt, ey, wo kriegst du das her, und so. Solche Storys gab's da. Ja. Apropos Nasser, der ist ja auch relativ früh gestorben. Wahrscheinlich, wenn man Profi-Bodybuilding macht, glaubt man sich ja definitiv Lebenszeit. Ja. Würdet ihr jetzt unterschreiben, dass ihr zum Olympia kommt und mit 65 sterbt, oder würdet ihr es nicht machen?
Nein.
Ich glaube schon.
Ich glaube ich auch, ehrlich gesagt. Also 65?
65 ist ein gutes Alter, dann machst du die ganzen... Ja gut, ist die Frage, wie weit die Medizin noch kommt, aber ich glaube, aktuell geht es ab 65 schon gut bergab.
Wir beide zahlen ja eh nicht in die Rentenkasse ein, von daher.
Richtig.
Nee, also ich würde natürlich gern älter werden wollen, aber... Wenn ich jetzt hier, aber manche sagen ja mit 40, Alter, mit 40, das ist ja kein Alter, Mann.
Ne? Ja, nee.
Muss aber auch sagen, ich glaube, diese Whatever-it-takes-Mentalität, die muss man in einer gewissen Situation irgendwo haben, sei es irgendwie Training, Topsatz, Hackgeschmittert oder sowas, also sagst, da sind Bluten scheißegal, ich mache jetzt hier mein Pieter so. Aber ich glaube so, wenn du das Ganze mit einigermaßen Sinn und Verstand anstellst, den richtigen Coach hast, und ich glaube, Stefan ist da ja auch jemand, der da jetzt nicht mit Brechstange, weil ich glaube, bei keinem von uns irgendwo rangeht, dann kann man das Ganze schon bis zu einem gewissen Punkt machen und dadurch einen gesunden Absprung irgendwo hinbekommen. Wir wissen nicht, wie es in Markus Rühl seinem Körper aussieht oder bei den Leuten, die jetzt so diesen Absprung geschafft haben. Aber ich denke, man kann das schon ins hohe Alter schaffen, ohne da jetzt irgendwie früh zu sagen, ich muss jetzt hier 20.000 Jahre Lebenszeit kürzen, nur weil ich Profi geworden bin oder sowas.
Vor allem die Leute sagen das jetzt, du sagst jetzt, ja, ich würde das machen mit 65 und dann bist du 65 und du weißt, du stirbst jetzt. Also
ja, safe, ist schwierig zu sagen.
100%. Das ist halt der Punkt. Mhm. Also
ja, ich glaube, das, was die meisten halt falsch machen, also wenn du jetzt, du kriegst ja Signale deines Körpers, ne? Zum Beispiel Sean Roden, jetzt, Gott hab ihn selig, hat ja schon mal einen Herzinfarkt gehabt, ne? Und wenn du dann weiter pusht und weiter Vollgas gibst, diese Warnsignale ignorierst, dann läufst du halt ins Verderben. Genauso mit dem Blutbild, ne? Wenn du da schon siehst, dein HDL ist bei 12, ja gut, dann sollst du jetzt vielleicht nicht nochmal 100 Winstrol am Tag essen, so, ne? Also, aber manche machen es ja einfach nicht. Ich glaube, manche machen auch grundsätzlich keine Blutbilder, weil sie es einfach nicht wissen wollen, ne? Und das ist halt das, was die Gefahr bietet. Oder halt Mischkonsum, ne? Bei ganz vielen Leuten, die eine Drogenvergangenheit haben, die eine Alkoholvergangenheit haben, dass das dann auch irgendwann der Overkill ist.
Ja. Oder auch Blutdruck, dass die zum Beispiel, auch Dorian Yates hat tatsächlich im Podcast gesagt, der hat das ignoriert, jahrelang. Und dass das überhaupt gut gegangen ist. Also er hatte hohen Blutdruck, hat aber nichts gemacht. Und er meinte, das war der größte Fehler, den er jemals gemacht hat.
Safe.
Und ich meine, das brauche ich dir nicht zu erklären, Moritz, ne? Aber Blutdruck ist halt einfach, das ist einfach das, was die meisten Bodybuilder killt auf Dauer.
Silent Killer halt, ja.
Ja. Das ist auch das, was am meisten auf die Nieren geht, ne? Genau, mit Hydration halt, ne? Aber ganz ehrlich, dann bist du halt mal einen Tag hydriert, das bringt deine Nieren nicht um vor dem Wettkampf, wenn du ein bisschen entwässerst, ne? Aber dieses Konstante mit hohem Blutdruck rumlaufen, das killt das dann auch. Und dann finde ich immer noch das Beste, ja, aber ich nehme ja Astragalus. Mein Gott, Astragalus, das bringt gar nichts, ey, ohne Scheiß. Wirklich. So ein Quatsch.
Das finde ich schon manchmal geil, wie unglaublich gut die Supplement-Industrie funktioniert. Auch in diesem Bereich, ja. Also was sich da teilweise Leute einreden, was so, ja, ich bin ja sicher, ich nehme ja ein bisschen NAC. So. Früher am besten noch so ein bisschen Milchfistel, so, ja.
Das hat Mariendiesel.
Ja, das war ganz super.
Wobei ich echt sagen muss. Oder ganz, ganz früher, vielleicht kennt ihr das auch noch so, einfach 100 Milligramm Zink gegen Östrogennebenwirkung.
Ja, das ist der Team Andro, Alter. Also Team Andro, knowledge.
Wie weit würdet ihr sagen, dass die Supplemente Einfluss auf diese Sachen haben? Sei es irgendwie jetzt ein Citrus-Bergamot auf die Blutfettwerte oder Natokinase, Blutdruck so?
Viel. Also ich muss tatsächlich sagen, also zum Beispiel Tutka, ich hatte jetzt
Ich würde Tutka aber jetzt auch nicht bei den Supplementen dazu zählen.
Nee, ich auch nicht.
Also Tutka ist für mich schon ein Medikament sozusagen. Es ist ja auch quasi ein Medikament.
Ja, okay, also Citrus-Bergamot finde ich tatsächlich auch extrem. Es hat auch einen extremen Mehrwert bei mir, merke ich auch. Und ich finde tatsächlich, es gibt viele Supplemente, die einen unglaublichen Mehrwert haben. Und sich
hast du das auf dem Blutbild gemerkt, Citrus-Bergamot?
Ja.
Ja, ich auch. Also Citrus-Bergamot schon, definitiv.
Okay.
Also meine HDL-Werte waren nach der Prep besser als vor der Prep, ne? Und das ist schon selten, sag ich mal.
Ja, also generell das Lipid von Vario zum Beispiel halt, also ich bin nicht gesportter Athlet, also keine Sorge, ich mache hier keine Werbung, aber ich benutze das zum Beispiel, weil ich auch davon überzeugt bin, du hast eben Dinge wie schwarzen Knoblauch mit drin und auch zum Beispiel, was auch ganz interessant ist, Amla-Fruchtextrakt, ist auch eine Sache, die ich vorher noch nicht gekannt habe, habe mich ein bisschen auseinandergesetzt, auch sehr interessant, aber halt natürlich auch eben Bergamonte, also durch den patentierten Rohstoff von Citrus Bergamot und da merkst du halt schon, dass das ein Unterschied ist, ob du 1 Gramm Bergamonte nimmst oder 1 Gramm Citrus-Bergamot irgendwas, ne? Das hat schon eine andere Auswirkung. Ist ja wie bei Ashwagandha zum Beispiel, ob du jetzt wirklich...
Wusstest du, was sagst.
Ja, wie bei KSM-66 oder damals bei einer Marke mit N und einem zweiten Buchstaben, wo du dann davon gefühlt 5 Gramm genommen hast und gar nichts gemerkt hast.
Von dem würde ich auch das Vitamin D empfehlen, auf jeden Fall.
Ja, klar, ja. Super Sache, definitiv.
Ja. Ja, aber es gibt auch Supplements, die einfach, also so, von Natokinase halte ich persönlich nicht so viel, ehrlich gesagt. Ich habe mich mal ein bisschen mit beschäftigt, das Studienlage ist ultra dünn dazu. Ja. Ja. Was zum Beispiel das Gleiche macht und super gut erforscht hat, ist Aspirin. Ne? Kannst du einfach Aspirin 100 Milligramm nehmen. hast du im Endeffekt den gleichen Blutverdünnen. Also du gehst ja nicht mehr auf den Blutdruck, ne? Das Blut wird halt quasi dünner, sage ich jetzt mal, ne? Dass du halt nicht die Gefahr von Verklumpung hast. Das hat mit dem Blutdruck an sich halt erstmal nichts zu tun. Ja. Allerdings habe ich jetzt auch schon gehört, dass Leute das drin gelassen haben, das Natokinase, und dann das Blut bei OPs oder so übelst rausgespritzt sein soll. Das wird ja wieder dafür sprechen, aber
ja, Studienlage ist schon dann aus der Erzählung.
Ist dann, ne? Ist dann blöd gesagt eigentlich am Ende des Tages die Frage, was günstiger ist, Natokinase oder einfach ein bisschen Aspirin. Und ich glaube, da ist Aspirin tatsächlich günstiger.
Ja, muss halt schauen, dass du bei Aspirin jetzt nichts mit Schmerzmitteln drin hast.
Ja, klar, ja. Ja, aber ich
das checken halt manche auch nicht, ne? Das muss man vielleicht immer dazu schreiben, gerade so im Coaching, aber.
Ja. Was haltet ihr von IP6?
Habe ich persönlich jetzt noch keine Erfahrung mitgemacht, also kann ich so sagen.
Ich habe nicht mal was davon gehört.
Das ist ja tatsächlich ein Supplement, was in Amerika für den Hämatokritwert benutzt wird, weil man sagt ja dass im Endeffekt, um den Hämatokritwert oder die Blutdrücke zu verändern, kannst du halt nur Blut spenden oder Blut lassen, weil im Endeffekt sonst ja keinen direkten Einfluss als Supplement hat, aber IP6 soll tatsächlich eine Auswirkung darauf haben. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht mal verwendet habt.
Ja. Nee, ich habe noch nie gehört. Ich hatte auch noch nie Probleme mit dem Hämatokrit.
Bisher. Ich auch nicht. Ja, manche, das ist auch wieder so eine Sache, ne? Ich kenne richtig viele, die haben mal einen 52er Hämatokritwert und die rennen damit, die sagen, scheiße, ey, jetzt sterbe ich gleich. Das ist einfach, mein Herz-Bodybuilding ist irgendwann normal, dass du 52er, 53er Hämatokrit hast. Ja, ne? Wenn du jetzt mit einem 58er, 59er Hämatokrit rumrennst, gut, dann wäre es vielleicht mal dringend eine Idee, Blutspenden zu gehen, ne? Aber da muss man auch mal wieder so ein bisschen das einordnen, ne?
Vor allem, was ist mit deinem Blutdruck? Das vergessen halt viele. Du musst ja immer gucken, Hämatokrit plus Blutdruck, das ist halt das Wichtige. Wenn du halt mit einem hohen Blutdruck rumläufst und einen Hämatokrit von 60 hast, ja, dann macht schon nichts was.
Ja. Blutdruck ist ja auch so eine Sache, ne? Wenn du jetzt meinetwegen also 130 Kilo wiegst und morgens deinen Blutdruck misst, dann wirst du irgendwo einen Wert von 140 haben, der für dich halt irgendwo normal ist, leider so, ne? Also das ist halt, da wirst du mit einer normalen medikamentösen Einstellung keinen super guten Wert haben, so, weil du einfach schwer bist und der Körper mehr arbeiten muss. Blutversorgung und dies, das, so, ne? Das ist halt irgendwo dann normal. Deswegen, wie Moritz sagte, mit dem Hämatokritwert ist genau das Gleiche, dass einfach dann ein Wert, der etwas über der Referenz ist, in gewisser Art und Weise irgendwo normal ist. Ja. Für uns Bodybuilder halt in dem Fall dann. Ja.
Ich hatte nochmal eine Story gesehen, dass es bei Moritz auch so war. Bei mir war gegen Ende der Prep, war mein Blutdruck irgendwas mit 100 zu 60 oder sowas. Also die Leute, die Ärzte fragen mich immer, ob ich nicht zu geringen Blutdruck habe. Also nee, ich habe einfach nur eine gute Genetik, was das angeht. Das war ja bei dir auch so, ne? Hat sie ja auch mal eine Story bei dir.
Ich hatte irgendwas 96 zu irgendwas, aber in der Prep ist es halt auch irgendwann normal, dass der Blutdruck runtergeht, ehrlich gesagt. Ja. Also das muss man sagen. Okay, ich würde sagen, wollen wir noch ein, zwei Fragen machen und dann Feierabend hier?
Was sagt ihr? Ich muss essen.
Ja. Schauen wir mal, was hier so gefragt wurde. Warte.
Ja, Marco, du siehst so massiv aus und gestern noch rumgeheult, dass du nicht massiv aussehen würdest. Und dein Nacken, der steht einfach richtig raus, vor der Schulter springt.
Ich renne einfach zu, ich sehe zu viele gute Bodybuilder hier. Das ist, oder in letzter Zeit einfach. Das
ja, und du bist der Beste von denen.
Ich finde halt wirklich, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber wenn ich halt mal neben einem Bodybuilder stehe, ja, also sagen wir jetzt einfach mal jemanden, der nicht unter 100 Kilo wiegt, dann komme ich mir immer wie ein kleines Kind vor und denke sehe ich so, weil ich mache, jetzt ohne Scheiß, ich stelle mich dann abends so an den Spiegel, stelle mich so nah ran, guck so zur Seite, so, das sieht nicht aus, wie wenn ich neben dem stehe. Was ist denn los hier? So, und dann komme ich mir richtig verarscht vor.
Oder wenn du so Posen nachmachst, wenn du Leute im T-Shirt siehst, dann guckst du das bei dir, ob das genauso aussieht bei dir. Und denkst, das sieht voll scheiße aus, wie sieht das neben so gut aus? So Standardsachen, wie du einfach so normal stehst irgendwo.
Genau.
Ja, das denkt man auch zum Beispiel im Studio, wenn man da ist, so fragt jemand, wie schwer bist du? Da habe ich so, was war das neu? 106 habe ich gesagt, sagte, siehst viel schwerer aus. Ich sage, was? Ich sehe aus wie 93, was für viel schwerer, weißt du, ich meine?
Ja. Aber okay. Freut mich, wenn ich massiv aussehe, dankeschön.
Okay, jetzt haben wir noch eine Frage. Okay, weiß nicht, ob wir das beantworten wollen, von Nettie Enhance. Wie kam es zu dem Step? Wie kam es zu der Entscheidung? Wollt ihr das zu sagen?
Bei mir kam es zur Entscheidung, weil ich gewusst habe, meine Ziele physik-wise quasi, also einfach optisch und was Bodybuilding angeht, sind größer als das, was natural erreichbar ist, ganz einfach. Und dann, wenn du weißt, du bist dir da zu 100% sicher, ist die Entscheidung klar. Und wenn du vor allem weißt, also ich habe da ja auch schon 5 Jahre natural trainiert, wenn du auch weißt, du gibst seit 5 Jahren natural alles und weißt, wie dein Körper im Grunde funktioniert, ohne das Zeug, dann why not? Ja.
Ich denke, das ist auch bei fast allen so tatsächlich. wenn es nicht so ist, sondern einfach nur aus rein kosmetischen Gründen oder um eine Abkürzung zu nehmen, wenn man nicht auf die Bühne möchte, dann ist es halt meistens, dass man Selbstwertprobleme hat oder liegt das, da sitzt das Problem tiefer als, ne, als man
denkt. Auf jeden Fall, ja.
Ja, ich glaube, das reicht auch dazu zu sagen. Ja. Oder wollt ihr noch was dazu sagen, Ole oder Marvin? Nee, okay. Was sind eure Ziele abseits von Bobby Bodybuilding Pro? Jetzt habe ich schon bei Marvin gehört, er möchte mal eine Familie gründen. Wie sieht es bei euch aus?
Genau, also ich studiere noch nebenbei. Ich habe vor, tatsächlich Lehrer zu werden. Sprich, wenn es jetzt so weiterläuft, dann hätte ich meinen Bachelor in den nächsten 2 Jahren irgendwann fertig. Und dann muss ich noch Master machen. Sprich, irgendwann das Ziel natürlich, Lehrer dann zu sein. Das ein bisschen auch als Plan B zu haben, falls es irgendwie mit dem Coaching, was ich auch noch nebenbei mache, nicht fruchten sollte irgendwann und ich davon dann wirklich vollständig leben kann. Ansonsten den Sport weiterhin auf einem hohen Level zu betreiben, weil es einfach Spaß macht und ich das mache, was ich so liebe. Wie Marvin auch irgendwo sagte, Familie gründen, Kinder haben, Vater sein, ein guter Vater sein. Ich denke mal, das ist auch ein Ziel, was ich irgendwann als realistisch sehen würde. Aber das ist noch in weiter Ferne.
Ah, jetzt bin ich noch quasi dran, ne?
das noch.
Also ich weiß, es ist schwer zu sagen. Ich glaube tatsächlich einfach glücklich werden. Ich will irgendwann mal finanziell wirklich nicht nachdenken müssen, weil das ist einfach so ein Ding aus meiner Kindheit, was mich noch prägt, dass ich da teilweise echt Monate hatte, wo es am Ende vom Monat wirklich mal knapp war im Kühlschrank oder sowas. Und sowas wollte ich einfach nie haben in meinem Erwachsenenleben. Und ja, also was Kinder angeht, bin ich mir sehr unsicher. Ich glaube, in diese Welt, wie sie heutzutage ist, und dann kann man mich gerne Pessimisten nennen, will ich keine Kinder setzen mit Social Media, TikTok und Co. Und es wird ja nicht besser. Ich war vor Jahren habe ich mal gesagt, ich will unbedingt Kinder, aber es hat sich so ein bisschen gewandelt die letzten Jahre.
Will Laura denn Kinder oder weiß sie das schon?
Nee, auch eher nicht. Also wahrscheinlich hat sie es auch deshalb so ein bisschen gewandelt, das muss man natürlich dann offen auch sagen, aber ja, also wie gesagt, ich blicke ein bisschen pessimistisch in die Zukunft, gerade was Kinder angeht. Ich finde auch, Kinder heutzutage, die wirken alle nicht glücklich auf mich, also überhaupt nicht. Und das würde ich meinem Kind halt einfach nicht antun wollen, weil in diese Gesellschaft wächst ja dann hinein. Aber es ist, glaube ich, ein zu großes Thema jetzt hier für den Schluss.
Ja, ich weiß nicht. Also da hat man halt auch wirklich 18 Jahre, in denen man sich primär um einen anderen Menschen kümmern muss, ne? Stell dir mal vor, wir sterben jetzt wirklich mit 65, wie wenig Zeit haben wir dann nur für uns, so, weißt du, ich meine, das klingt vielleicht egoistisch, aber ja, so als Bodybuilder brauchst du halt auch die Zeit für dich, ne? Und wer weiß, wie lange die Karriere geht im Endeffekt.
Ja.
Muss man sagen. Und ich würde auch nie jetzt während der Bodycake, das machen ja viele Kinder, bekommen, das ist immer ein Kompromiss, ey, den man treffen muss.
Auf jeden Fall,
ja. Würde ich nie machen.
Safe. Sieht man gerade sehr, sehr viel auf Social Media, finde ich. Also wie viel gute Sportler teilweise.
Ich würde halt, wenn du jetzt schon Top 10 bei Mr. Olympia bist, ne, ich glaube, Derek Lunsford hat es jetzt letztens wieder angekündigt oder so. Bei sowas kann ich es verstehen. Du bist relativ gesettelt an sich. Du hast bestimmt schon mehr als genug Geld gemacht. Du brauchst dir da keine Sorgen machen. Eigentlich, selbst wenn du jetzt mit Bodybuilding aussteigst, könntest du wahrscheinlich mehr als genug Geld verdienen, ohne irgendwie überhaupt die großartige Sorgen zu machen. Ich glaube, da kann ich es verstehen. Aber wenn du noch auf dem Weg nach oben bist, wird es sich definitiv nur hindern, denke ich.
Aber wenn ich jetzt Derek Lunsford wäre, dann wäre ich derjenige, der die nächste Ära einleiten könnte. Ne? Ich könnte 6-mal Mr. Olympia werden oder so. Da werde ich doch mit Sicherheit mir jetzt nicht selbst ein Bein stellen. Also auch in seiner Situation. Hm. Ja, weil ich wüsste jetzt erstmal nicht, wer ihn schlagen sollte nächste Zeit, wenn er weiter so macht.
Ich würde es, glaube ich, auch nicht machen. Aber wie gesagt, ich kann es noch halb. Also in der Position kann ich es noch halbwegs nachvollziehen, weißt du? So, ich muss jetzt zum Beispiel ganz ehrlich sagen, wie Fabian Mayer gerade, kann ich nicht nachvollziehen. Kann ich absolut gar nicht nachvollziehen.
Tatsächlich, ich auch nicht. Ja. Ich meine, ich weiß gar nicht, wann sollte das Kind zur Welt kommen? Das muss doch irgendwann in dem Zeitraum sein, oder? Wie lange ist die jetzt schwanger? Seit 3 Monaten oder so?
Ich glaube sogar noch 2 oder so. Also ich weiß es nicht, aber.
Der Typ hat so Cures gemacht, das ist unfassbar. Also wirklich unfassbar schade. Aber ich glaube, wenn wir eine Situation, dann er wird das schon seinen Grund irgendwo haben und seine Begründung. Aber absolut schade, ja.
Ich glaube, mir kann man nicht sagen. Aber der ist doch unfruchtbar, oder nicht? Also das muss doch dann eine geplante Entscheidung. Der hat ja einfrieren lassen, das weiß ich. Aber ich meine, er ist unfruchtbar, weil er ja Hodenkrebs hatte. Hat er, meine ich, auch irgendwo im Podcast gesagt. Das heißt, der muss sich ja dafür entschieden haben, das bewusst jetzt zu machen. Ne? Und dann verstehe ich nicht, wieso man dann von Stefan weggeht, sich so einen Aufwand macht, Patrick Tour zu gehen, sich noch einen zweiten Coach zu holen, den Progress seines Lebens macht und das dann wirklich bewusst macht. Wenn das passiert, gut, dann passiert es, ne? Dann ist es so, aber das ist schwierig nachzuvollziehen.
Man kann ja nicht wissen, vielleicht war es ja schon der 10. Versuch oder so. Keine Ahnung.
Ja, das stimmt natürlich auch. Aber ist das wirklich so ein Ziel von dir, Lehrer zu werden, oder dass du sagst, ey, da habe ich richtig Bock drauf, oder ist das so, ich mache das Studium, um die Zeit zu haben, jetzt nochmal quasi mir währenddessen was anderes aufzubauen?
Also ich sagte ganz ehrlich, ich studiere jetzt seit 2020, habe davor eine Ausbildung gemacht und ich hätte das Studium eigentlich schon längst fertig haben können. Ich hätte jetzt schon längst irgendwo in der Schule sein können, unterrichten können. Ich arbeite nebenbei noch im Fitnessstudio, halbtags, also Teilzeit, wie du früher, glaube ich, auch Mario, hattest du mal erzählt im Podcast, ne?
Genau, ja.
Und also ich kann aktuell ausschlafen, mein Cardio morgens machen, Mittagsschlaf machen, alle meine Mahlzeiten on point haben, mein Training, also ich habe vollen Fokus auf den Sport und habe vielleicht in der Woche eine Vorlesung, wo ich hingehe, weil ich das Ganze bewusst vor mir hinschiebe und sage, die Zeit, die ich jetzt gerade so habe mit dem Teilzeitarbeit im Fitnessstudio, Coaching nebenbei machen, ein bisschen Social Media und eben dieser volle Blick da auf den Sport, genieße ich gerade so extrem, dass ich es halt bewusst vor mir hinschiebe und sage, mein Ziel ist es dann bis 30, also 6 Jahre dann noch, das ganze Studium fertig zu haben und bis dahin dann halt das Ganze auf so einem halben Level zu machen und eben dann andere Sachen wie den Sport etwas höher zu priorisieren. Und mir ist es bewusst, dass dadurch unnötige Kosten entstehen, die Semesterbeiträge, whatever so, aber wie gesagt, ich denke, jeder, der schon mal studiert hat, wird wissen, dass man einfach da unfassbar viel Zeit haben kann, wenn man es möchte. Und auf den Job an sich habe ich Lust, ja, aber ich schiebe es gerade, wie gesagt, vor mir hin, damit ich einfach andere Sachen höher priorisiere. Sage ich auch so, wie es ist.
Das war bei mir auch immer so. Also ich hab meinen Job immer danach ausgesucht, dass ich den Sport im Vordergrund habe. Ich habe mal einen Tag im Restaurant gearbeitet, Junge, die haben mich danach rausgeworfen, ne, weil ich habe nichts gemacht. Ich sollte da Servietten falten, Junge. Ich weiß nicht, wie man eine Serviette faltet. Also das ist eine Katastrophe. Nee, aber auch, ich habe dann ja auch 3 Jahre studiert und ich habe gesagt, ey, diese 3 Jahre hast du jetzt Zeit, um nochmal am Fußball was zu reißen, habe da nichts gerissen. Dann 40 Stunden ein Jahr gearbeitet und dachte ich so, Alter, du musst was anderes machen, du musst jetzt Vollgas geben. Ne? Und dann habe ich das mit Bodybuilding angefangen. Und da probiert die Ressourcen reinzustecken, weil 40 Stunden Schichtdienst, ey, wenn du das jahrelang machst, dann kannst du auch Bodybuilding vergessen. Das ist einfach so.
Ja. Ja. Ich denke mir halt, so irgendwas nebenbei zu haben, was so ein bisschen dann den Plan B darstellt, wenn es mit dem Sport halt nicht so läuft, wie man sich es vorstellt, ist einfach eine sinnvolle Entscheidung irgendwo, weil dieses, ich jetzt alles so eine Karte, arbeite im Fitnessstudio und mache Fulltime Bodybuilding, du bist nachher mit 60 dann irgendwie Personal Trainer, hast 2 Klienten, die du da betreust im Fitnessstudio und dann bist du irgendwo ein Depp. Ist einfach so, ja. Deswegen versuche ich da irgendwo so einen Plan B mir halt nebenbei aufzubauen und ja, das ist so der Gedanke dahinter.
Ja, kommt natürlich auch immer darauf an, wieso die Perspektive ist, wenn du jetzt sagst, ey Mann, ich werde nächstes Jahr definitiv Profi, komme, was wolle, dann kannst du sagen, okay, komm, lass ich das Studium jetzt mal 1-2 Semester ruhen. Ne? Man muss immer gucken, wo man steht und wie jetzt die Erfolgschancen in den nächsten 1-2 Jahren sind, denke ich, ne? Von dem, was man so macht.
Ja. Wie ist es bei dir, Moritz, mit der Zukunft?
Ja, also es hängt tatsächlich, also meinst du Ziele?
Ja.
Also es ist schwierig, was außerhalb von Bodybuilding zu nennen. Frank hat neulich schon zu mir gesagt, ey, es ist schade, dass ich nie einen Freund hatte, mit dem ich reisen kann und so. Weil mit mir reisen ist wirklich anstrengend, ne? Ich weiß das. Ich weiß doch in Portugal, ich habe sie auch die ganzen Koffer tragen lassen und so, ne? Die haben mich schon komisch angeguckt, weil die Frau die ganzen Koffer da getragen hat und ich nur meinen Rucksack auf hatte. Das war tatsächlich auch, weil ich wirklich tot war, ne? Aber ja, aber sonst auch immer, wenn ich laufe, meine Adduktoren reiben aneinander, wenn ich jetzt wandern gehe, das fuckt mich übertrieben ab. Deswegen habe ich schon keinen Bock zu laufen, mein Unterrücken macht dann dicht. Und ich bin auch nicht so der Typ, der jetzt dringend Sehenswürdigkeiten sehen muss, ehrlich gesagt. Deswegen habe ich diesen Reiz vom Reisen persönlich auch nicht. Ich muss jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, den Eiffelturm sehen.
Gibt aber das nix. War bei dir früher anders, Moritz, oder? Also so GmbF-Zeiten damals, so wo ich dich verfolgt habe, da hast du schon mit Franka ein bisschen mehr gemacht, was das Reisen angeht, oder?
Ja, das hat so lange gedauert, bis ich einen Ring am Finger hatte.
Ja, okay.
Das war mein Spaß. Ja, das darf ich nicht sagen. Nein, nein, aber da war es dann auch nicht so extrem mit Bodybuilding. Da wollte ich halt auch erstmal gucken, ey, wie ist das Potenzial, wie sieht's aus in den nächsten Jahren, wenn ich da jetzt irgendwie auf der GmbF 9. geworden wäre oder so, ne, dann weiß ich überhaupt nicht, ob ich überhaupt den Weg so gegangen wäre, den ich jetzt so gegangen bin. Ne? Das musst du erstmal rausfinden. Ne? Nee, aber sonst Ziele, schwierig zu sagen. Na, auch ein gutes Leben haben auf jeden Fall mit Franka und ja, sonst die Bodybuilding-spezifischen Ziele sind jetzt erstmal im Vordergrund bei mir. Vielleicht, wir werden jetzt einen eigenen Merch-Shop noch rausbringen, einfach für die Athleten. Ne? Wir haben ja so ein paar Insider, zum Beispiel diese Topf-Gains, dass alle ihre Reisflocken aus dem Topf essen und so, da machen wir Shirts und mit Hundeflocken zum Olympia, weil ich hatte ja früher so ein Hundeflockencode von Futterfreund, wo man quasi Reisflocken drüber kaufen konnte, so als Insider und so. Das vielleicht irgendwann ein bisschen ausbauen, je nachdem, wie erfolgreich man ist. So die Richtung, ja, würde ich sagen. Ja. Alrighty. Wenn ihr nichts mehr habt, war es auf jeden Fall.
Also, es kommt jetzt so rüber, als ob ich nur so Familienvater werden will und das war's.
Dann ist auch das Leben vorbei.
Was ich noch kurz dazu ergänzen will, also was Margot zu dem Thema gesagt hat, das sehe ich auch ähnlich. Also zu dem Thema Kinder bekommen in dieser Welt, möchte ich aber nicht mehr anschneiden, weil das einfach zu lange dauert. Was ich noch zu dem Ganzen sagen will, ich habe mein Leben schon immer so in Etappen gesehen. Also ich habe nie gesehen, es gibt diese eine Sache, die ich mein ganzes Leben lang machen will, sondern ich habe immer Etappen gesehen. Das heißt, ich habe immer so ein bisschen nicht, also Arnold kann man schon sagen, so ähnlich. Weißt du, er hat diese Etappen in seinem Leben gehabt. Er hat die Bodybuilding-Zeit gehabt, er hat die Schauspielzeit gehabt, er hat die Politikzeit gehabt. Und so möchte ich mein Leben auch verbringen, dass ich verschiedene Dinge habe. Aber eine wichtigste Sache für mich ist in dem Ganzen glücklich sein. Glücklich sein, gesund sein und vor allem finanziell frei zu werden. Da geht es mir nicht darum zu sagen, ich kann mir eine Yacht kaufen, sondern wie Mario gesagt hat, ich möchte mir keine Gedanken machen, wenn ich einkaufen gehe. Ich möchte mir keine Gedanken machen, wenn ich meiner Freundin irgendwas kaufe oder wenn ich sagen möchte, ich möchte jetzt reisen und ich möchte tatsächlich die Welt sehen. Es gibt so viele schöne Orte. Ich möchte unbedingt mal nach Asien, Japan sehen, Thailand sehen. Amerika war schon immer ein Ziel für mich, solche Dinge. Aber das Allerwichtigste oder was auch sehr oben ist, ist Menschen inspirieren und vor allem diese Liebe zu verbreiten. Zu zeigen, dass wir nicht alleine sind mit unseren Gefühlen. Wir haben Tage, an denen wir depressiv verstimmt sind. Wir alle haben beschissene Tage und das sieht immer alles so einfach aus bei so einem Athleten. Auch bei mir. Die Leute kommen zu mir und sagen, bei dir sieht immer alles so einfach aus. So, du machst dein Ding, ziehst alles durch. Alter, ich habe Tage, da würde ich am liebsten alles hinschmeißen. Da würde ich am liebsten sagen, komm. Und das ist halt der Punkt, den Menschen das zu zeigen. Wir sind alle eins eigentlich und wir sollten uns nicht immer teilen und in Grenzen denken. Das ist für mich eine Sache, die möchte ich in meinem Leben bis zum Ende durchziehen, so das zu verbreiten, diese Botschaft.
Finde ich sehr geile Message zum Ende. Also ich glaube, das sind die perfekten Schlussworte, da müssen wir, glaube ich, gar nichts mehr hinzufügen.
Habe ich gerade gehört.
Was ich noch hinzufügen kann, ist, lasst euch inspirieren, also folgt den Jungs jetzt auf Instagram, dann gebt den Leuten auch die Chance, dass sie sich inspirieren lassen können. Oder, das war kein Deutsch, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, gebt dem Podcast gerne 5 Sterne, wenn es euch gefallen hat und gebt uns auch gerne Feedback, wie ihr dieses Format fandet, weil ich denke, das ist schon ganz cool, wenn wir uns so einmal im Monat treffen, so ein bisschen schnacken, was ansteht über aktuelle Sachen oder generell, weil wir alle keine Freunde haben, wie wir rausgefunden haben. Sitzen wir hier in einer Selbsthilfegruppe, hier stappt sich ein Holzstuhl nach dem Motto, nein. Also Leute, in dem Sinne, ich werde jetzt auch bald eine Folge mit Antoine Lott, also im ersten Olympien, abdrehen. Das wird auch die nächste Zeit kommen, könnt ihr euch drauf freuen. Und dann wollen wir das Format auf jeden Fall fortführen. In dem Sinne, danke, wer bis hierhin zugehört hat und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Mach's gut.
Bye, ciao, bye. Ciao.